ein neues Jahr. Das gibt neuen Schwung, vor allen Dingen auch für Würzburg aktuell und Göttingen. Und einen neuen Trainer gibt es auch. Und das beim FC Bayern. Viele Gesprächsthemen heute bei Abteilung Basketball.
Reibt er sich die Augen?
Ein neues Jahr. Man muss sich den Schlaf aus den Augen reiben. Ja, ein neues Jahr, eine neue Runde. Und wir haben eine kleine Pause gehabt. Das heißt,
wir haben viel aufzuarbeiten.
Viel aufzuarbeiten und vor allen Dingen gab es eine, du hast den Finger, ist schon auf dem Launchpad. Was ist denn da drunter unter diesem Knopf?
Was glaubst du?
Guten Tag. Guten Tag. Genau.
Auch im neuen Jahr.
Wir haben, ich hab die freie Zeit genutzt. Ich wollte viele andere Podcasts hören.
Aha, okay, interessant.
In der freien Zeit, um mich weiterzubilden, was die so machen. Bin aber bei einem hängen geblieben und den habe ich sozusagen Binge-listened. Bei Zeitverbrechen. Oh,
die Sprachpolizei kommt wieder gleich. Oh, Zeitverbrechen, das ist mir zu depressiv.
Das ist unfassbar. Ja, also du bist, also
ein paar kenne ich.
Ja, du verlierst den Glauben an die Menschheit komplettamente. Ja. Aber was die machen zum Einstieg, die sagen, also da ist immer, mein Name ist Andreas Sendker, ich bin der Leiter von Zeitwissen.
Ja.
Und an meiner Seite ist Sabine Rückert, ehemalige Leiterin vom Zeitdossier und jetzige stellvertretende Chefredakteurin und ehemalige Gerichtsreporterin.
Also die Name-Droppen dann.
Ja, bei jeder Folge. Mhm. Dass schon Leute geschrieben haben, ihr müsst doch nicht immer sagen, wer ihr seid. Wir wissen, dass ihr Andreas Sendker und Sabine Rückert seid. Hm. Wir sagen das nie.
Wir sagen das nie.
Weil ich habe überlegt, warum wir das nie machen. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die nicht so gerne über sich selbst reden.
Nee, überhaupt nicht.
Warte mal, wer war das denn? Das war...
Du hast ja...
Habe ich gar keine Ahnung.
Das ist auch Luca.
Ja.
Auch Luca.
Ja.
aber vielleicht müssen wir das ab und zu mal, also einmal im Jahr machen.
Einmal im Jahr machen.
Okay, weil wir haben ja vielleicht auch neue Hörer.
Oh ja, möglicherweise.
Und die denken sich, wer sind denn diese beiden überhaupt?
Ja, genau. Dann sagen wir mal...
Hallo!
Oder wir interviewen uns gegenseitig. Ich interviewe jetzt dich. Wenn man dich nicht kennen würde, wie würdest du dich beschreiben? Was sind deine Stärken?
Mein Name ist Erwin Lottomann, 66 Jahre, Rentner. Kennst du nicht, ne? Das ist
Loriot. Ah, ja. Okay.
Machen wir das jetzt? Also, mein Name ist. Das ist doch lächerlich, ne? Das ist doch total albern.
Vor allem, es liegen so viel. Heiße Themen rum.
Ja, genau. Wir fangen an mit...
Also du bist Michael Körner, du magst Basketball. Ich bin Alex Dächer und ich mag Basketball auch meistens.
Genau, das sollte schon reichen.
Mhm. Und nicht zu vergessen...
You are a hater.
Aber heute sind wir ganz friedlich, denn es ist ein neues Jahr und ein neuer Start beim FC Bayern München.
Also wir wirklich vor 9 Minuten kam die Meldung offiziell rein, Dejan Radonjić ist entlassen beim FC Bayern München. Gestern hat sich schon angedeutet, die Entwicklung... Und jetzt ist es gewiss, Dejan Radonjić ist entlassen worden und Oliver Kostic, einer der Assistants seit 2013 beim Club, übernimmt bis auf Weiteres nicht, bis an Saisonende. Also, ja.
Es gibt schon diverse Namen, die so durch die Gegend gereicht werden. Also, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ja, die Personalie Dejan Radonjić war ja schon längere Zeit immer wieder mal Thema, auch bei uns, weil... Man kann sich ja nicht davon freisprechen, dass es etwas gewöhnungsbedürftig ist und war, wie sich Dejan Radonjić während eines Spiels verhalten hat.
Ich habe sein allerletztes Timeout mitgebracht.
Aha.
Ja.
Genau.
Also das war's auch schon.
Es gibt ganz viele Dinge,
Da hat er schon viel gesprochen.
Ja, es gibt ganz viele
27 Dinge, Sekunden vor Ende gegen Fechter.
Genau. Mhm. Wo man sagen kann, okay, das ist etwas komisch, was der da während des Spiels macht. Also zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, wir waren ja bei keinem Training dabei. Das heißt, wie der als Trainer arbeitet, keine Ahnung. Die Spieler, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das ist schon okay. Also zumindest jetzt zu uns als Journalisten würden die ja nie sagen, das ist ein
Man hört ja solche und solche Sachen. Also
er ist nicht der große Motivator.
Und Defense war halt immer sein Hauptsteckenpferd. Und was man auch sagen muss in Bezug auf die Kritik, die wir öfter geäußert haben bezüglich Kommunikation in Timeouts, Sveti Pesic hat ja bei deinem Weihnachtspodcast gesagt, da ist keiner so, wie er wirklich ist, weil da halt die Kameras an sind, weil da die Mikros an sind und es gibt Coaches, die nutzen das als Bühne und machen da Show und es gibt welche, denen liegt das einfach nicht und die wollen das nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Show da bei manchen dabei ist. Manche coachen da einfach auch ganz normal und ja.
Bei deren war, glaube ich, schon das Problem mit der Sprachbarriere. Das heißt also, sein Englisch ist jetzt nicht wahnsinnig gut gewesen. Das heißt, ich glaube, es war ihm eher unangenehm, also längere Dinge zu erzählen in einer Auszeit vor Kameras, die, wenn er sich nicht ausdrücken kann. Also, weil er ist ja sehr emotional. Ich meine, wir haben damals, als er nach München kam, gab es doch die Geschichte, dass es einen Fanclub gab in Podgorica, glaube ich, die ihn nachgeäfft haben. Also positiv. Seine ganzen Emotionen an der Seitenlinie, sein Rumspringen, seine Gestik, seine Mimik. Und der lebt das ja schon alles. Aber er war natürlich aufgrund dieser Sprachbegrenzung, so will ich es nennen, nicht in der Lage, viele Dinge in einer Auszeit von sich zu geben. Mhm. Im Training mag das anders gewesen sein, wenn da mehr Ruhe ist.
Und du hast ja auch Zeit Assistants, die sich um vieles kümmern. Also,
genau. Aber ich glaube, das Kernproblem war jetzt einfach, waren zwei Dinge am Ende. Nämlich dafür, wofür die Mannschaft soll, das ist das Credo vom Backoffice, soll sich von Jahr zu Jahr verbessern. Jetzt war es so, dass sein Flagship, sein Flagship-Ding, seine Defense hat nicht mehr funktioniert. Du kriegst jedes Mal mit über 20 Punkten in der Euroleague auf den Sack.
Ja.
Kassierst Punkte ohne Ende und hast nicht das Gefühl in der Mannschaft, und jetzt komme ich zum Punkt 2, dass die Mannschaft für den Trainer durchs Feuer gehen würde. Das ist eine ganz bescheuerte Geschichte, die ich jetzt erzähle. Aber ich glaube, dass das jetzt ihm zum Verhängnis geworden ist. Dass die Spieler nicht bereit waren zu sagen, wie können wir, die wollten nicht verlieren, um Himmels Willen. Aber sie wussten auch nicht genau, wo sie ansetzen können, um Dinge besser zu machen, um zu sagen, wir sind jetzt alle, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, hat er nicht, nicht verstanden zu entwickeln.
Da gebe ich dir recht. Und man hatte auch den Eindruck, das ist jetzt kein wirkliches Team da auf dem Feld. Also das hat sich offensiv ja vor allem dann niedergeschlagen und man hat es jetzt auch gesehen mit Djedovic, Radosevic, wobei ich da nie zu viel interpretieren würde, das passiert einfach.
Genau, es gab eine Szene beim Spiel gegen Fechter.
Genau.
Djedovic verliert den Ball und geht auf Radosevic zu und...
Übrigens sagen da auch viele, das muss passieren, weil das ist so eine Art Selbsthygiene in Teams. Wenn es öffentlich passiert, dann sieht es immer krass aus.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also.
Gar nicht. Und jeder, der mal gespielt hat, weiß, wie emotional man manchmal während des Spiels ist oder während des Trainings. Und dann passieren da solche Sachen und dann sagst du Dinge und dann ist das Spiel aus und dann ist alles wieder gut. Ja. Also da würde ich auch nicht zu viel reingeben. Was halt schon ein Problem war einfach, war die uninspirierte Offense zum Teil. Und wenn dann eben die Defense noch dazukommt und eben auch nicht, wenn du dich über die Defense nicht definieren kannst und Lösungen findest, dann führt es halt zu so einer Art Stagnation. Und das Gefühl hatten wir jetzt vor allem in der Euroleague natürlich, weil in der BBL sind sie weiterhin ungeschlagen, was natürlich auch heftig ist, dass du einen Coach entlassen musst, unter Anführungszeichen, der ungeschlagen in deiner heimischen Liga dasteht. Aber es ist halt auch so, in der Euroleague stehen wir aktuell, der FC Bayern steht auf Platz 15 mit 6 Siegen und 11 Niederlagen und Alba Berlin mit 5-12, vorletzter Platz übrigens. Also das, ja, beim kolportiert doppelten Etat, Spieleretat, ist das natürlich schon schwierig.
Ja. Also wie gesagt, wir haben ihn oft kritisiert, eben von den Dingen, die man so mitbekommen hat. Es war natürlich auch nicht einfach, mit ihm so zu sprechen. Also das ist jetzt kein Riesenfreund von Interviews gewesen. Ich habe das dann auch tatsächlich in dieser Saison, es gibt ja immer so Medientreffen, wo sich Trainer und Spieler zur Verfügung stellen. Ich habe das auch ein bisschen runtergefahren, weil ich bin da oft rausgegangen und habe mir gedacht, das bringt's eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, zu einem Trainer gehören eben auch Dinge, dass eine gewisse Offenheit, ich will das gar nicht zu hoch hängen.
Ich weiß, wie du meinst.
Mit Trinkieri so große Fehler er auf der einen Seite hatte, aber mit dem konnte man halt über alles reden. Djordjevic war auch so ein Typ. Natürlich hat er angeblich Dinge im Training schleifen lassen. Die waren wohl körperlich, als Dejan Radonjić kam, in einem desaströsen Zustand.
Ja.
Aber der hat so ein bisschen vermittelt, du bist Journalist, du bist der Kommentator.
Du bist Teil des gesamten
ja. Dings. Und bei manchen Trainern, und da Radonjić war auch eher so einer, die sind super vorsichtig im Umgang mit Menschen wie uns.
Ja.
Weil sie ein bisschen Angst haben, dass man alles so gegen sie verwenden kann, habe ich manchmal das Gefühl.
So ein bisschen Paranoia gefühlt.
Kann aber auch
unsere Paranoia
sein, weil wir auch da immer wieder sagen, okay, das ist wieder ein Allgemeinplatz gewesen. Wo ist denn ein bisschen, gib uns doch ein bisschen was zum Arbeiten, ein bisschen was zum Leben, ein bisschen was zum Identifizieren. Wir wollen, dass das doch alles lebt. Wir wollen, dass Leidenschaft da ist, Reibung da ist, Emotion da ist. Hallo, Thomas Stoll in Ulm, hallo. Sport ist auch Emotion.
Und auch Sport, Unterhaltung übrigens.
Ja, es ist Entertainment. Sport ist nie nur reiner Sport.
Ja.
Außer bei den Bundesjugendspielen vielleicht. Aber alles drüber hinaus ist auch Emotion.
Ja, auch bei den Bundesjugendspielen gibt es übrigens Zuschauer, die sich dabei unterhalten können, das anzusehen.
Und also, eine Sieger- und eine Ehrenurkunde, auch da wird schon unterschieden, um vielleicht auch Emotionen auszulösen.
Ja, das stimmt. An der Stelle möchte ich übrigens auch einwenden, dass Coach Ito da auch nicht ganz so leicht ist, was die Allgemeinposten betrifft, was auch teilweise mit der Sprachbarriere
absolut
zu tun hat.
Ja.
Und ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal interviewt und es ist auch schwer, ihn zu knacken. Der ist natürlich ein mega Basketballfachmann und es passiert schon, dass du dann auf einem Level mit ihm sprechen kannst, wo du das Gefühl hast, ja okay, jetzt findet ein Austausch statt. Aber bis das passiert, und das passiert nie in Live-Interviews oder auch in Vorlauf-Interviews, die aufgezeichnet sind, kurz vor dem Spiel. Also muss man schon auch sagen, aber er gibt dir halt insofern mehr, weil du halt weil das Team ja auch anders aufgetreten ist in den letzten Jahren, wo du das Gefühl hast, ja okay, das ist eine Einheit. Mittlerweile wissen wir, Einheit ja, schön und gut, aber hinten raus, wenn es knapp wird, dann was passiert dann?
Ja.
Also auch sehr, sehr viel übrigens, sehr viel zu diskutieren theoretisch bei Alba Berlin.
Ja, ja, also die Bayern, Radonjić damals zu holen, weil das unter Djordjevic irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Der Trainer damals hat sich etwas größer gemacht, als gewünscht war. So kann ich mir das vorstellen. Jetzt stagniert die Entwicklung der Mannschaft massiv.
Mhm.
Dann muss man handeln. Ich glaube, dass es dem Verein unheimlich schwer gefallen ist, jetzt Radonjić zu entlassen, weil man am liebsten die Saison noch mit ihm durchgezogen hätte. Die Bayern sehen das ja als Prozess. Also wir haben ja schon mal auch einen Marco Pesic gefragt, was ist denn mit so Trainern wie David Blatt oder Xavi Pascual oder was weiß ich, wie die Großen halt. Mhm. Ettore Messina hat sich ja angeblich bei den Bayern angeboten gehabt letztes Jahr.
Mhm.
Und die Antwort ist, wir machen sowas erst, wenn die neue Halle steht.
Mhm.
Und man darf nicht vergessen, wenn solche Trainer kommen, so war die Einschätzung, dann...
Die verlangen auch noch entsprechende
Spieler. Die sagen erstmal, stoppt nochmal 5-6 Millionen drauf, wir brauchen den und den Spieler.
Ja.
Und diese Kontrolle wollen die Bayern nicht verlieren.
Ja.
Sie wollen das aufbauen und dann irgendwann, wie Marco es vor 2-3 Wochen gesagt hat, in 5 Jahren der am besten aufgestellte Verein in Europa sein. Das ist löblich, aber davon kann der Fan natürlich nicht runterbeißen.
Ja, schwierig ist ein Prozess und man stellt sich natürlich auch immer leicht vor von außen, eben holt mal einen guten Trainer, aber was dann eben damit einhergeht, ist eben, wie du sagst, sie wollen gewisse Spieler und wenn das der Etat nicht hergibt aktuell, muss man vielleicht auch realistisch sein, kann ich mir vorstellen, dass es einfach so ist aktuell.
Ja.
Also, dass du auch dieses Level noch nicht erreichen kannst, was man sich so sehr wünschen würde. Ja, jetzt werden verschiedene Namen genannt aktuell. Velimir Perasovic.
Ja, Velimir Perasovic wird genannt.
Ehemaliger Trainer von Baskonia. Also
ehemaliger Trainer von Baskonia, von Efes, davor Baskonia, davor Valencia, davor FS Pilsen, davor Cibona Zagreb, davor Estudiantes, davor Baskonia, davor Sevilla. Der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der irgendeine Legacy irgendwo aufgebaut hat.
Ja, am ehesten noch bei Baskonia, gefühlt. Ja. Aber
wir wollen jetzt nicht über den nächsten schon den Stab brechen.
Er war schon dreimal bei Baskonia.
Bevor der überhaupt verpflichtet ist. Also,
ja, absolut.
Also, ist aber aktuell der heißeste Name. Kroatischer Basketballcoach und passt natürlich in die Ausrichtung, die Bayern insgesamt haben, also mehr in diese Balkanregion zu gehen, weil natürlich auch, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, welche Trainer sind überhaupt zur Verfügung?
Denn absolut,
siehst ja, dass Radonjić jetzt schon bei Olympiakos gehandelt wird.
Als Valencia-Coach natürlich auch sein, das ist eher die Legacy. Da war er 3 Jahre lang.
Da war er 3 Jahre.
Eurocup gewonnen, ja. Sowas.
Ja. Also auch Radonjić soll ja angeblich schon Richtung Olympiakos.
Ja, das ist weird. Also,
weil es eben, es gibt, aber der Markt ist ganz, ganz
blöd. Ja.
Es gibt kaum Trainer.
Das darf man auch nicht vergessen. Ja, dieser Trainerjob, das ist so ein spitzes Profil und auch auf diesem Euroleague-Level, wo nochmal so viel mehr verlangt wird. Also es ist Eurocup schon extrem hohes Level, wenn du dann, wenn es in die entscheidendere Phase geht. Und in der Euroleague,
ich glaube, dass ein Perazovic ihnen vielleicht eben auch in dieser Phase wieder hilft.
Ja, ja? Also, weil er auch kennt während des Jahres.
Er kennt Europa in- und auswendig. Ja. Ja. Er weiß, wie gespielt wird. Er kennt alle Spieler. Ich muss ab und zu mal husten. Ich bin nicht ganz gesund ins neue Jahr gekommen. Also speziell.
Frohes Neues übrigens, Körni.
Mhm. Mhm. Ja.
Guten Rutsch.
Mhm. Ja. Also da muss
man mir nicht.
Doch, ich wünsche dir das von Herzen auch, aber ich muss es nicht immer aussprechen.
Nicht verbalisieren.
Ich hasse es so sehr.
Warum?
Ja gut, mehr übrigens. Ich habe Silvester am Königssee verbracht.
Schön.
Es ist 0 Uhr und 0 und 10 Sekunden. Okay. Ich habe gerade meine Frau im Arm und wünsche ihr ein gutes neues Jahr natürlich. Ja.
Und, da kommst du nicht
raus. 2 Meter entfernt von mir steht ein Mann mit seiner Frau.
Ja.
Und ich rufe sie rüber und ihnen natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr. Da sagt er zu mir, Herr Körner, ich Ihnen auch. Ich freue mich so. Ich kenne Sie ja von Magenta Sport.
Ach krass.
Ja.
Am Königssee.
Am Königssee, wirklich in der einsamsten Gegend der Welt. Also in dem Moment, da waren nur wir 4 und 10 Meter weiter.
Also ihr wart nicht direkt am Königssee, da am Ufer wo?
Am Ufer.
Wirklich, da war so wenig los?
Wo wir waren schon.
Weil das sind ja die Hotels und so.
Ja, aber da waren wir nicht. Wir waren da in so einer Bucht. Ja,
genau. Romantikbucht.
Ja, da war auch ein Restaurant. Aber das ist für den, aber den Mann.
Schöne Grüße.
Hört er ja mit. Ich glaube nicht, dass er hört, aber er ist seit 30 Jahren Dauerkarte in Göttingen. Also der kennt die ganzen Stories von früher noch mit Terry Schofield und wir haben uns verabredet. Ich bin am ersten Februarwochenende in Göttingen. Wir werden uns da wiedersehen. Hab mich super gefreut übrigens. Also ich bin ja nicht genervt, dass ich dann mein erster Neujahrsgruß jemand nicht erkennt. Um Himmels Willen, nein. Ja. Ich war nur sehr überrascht, weil das kommt nicht so oft vor. Aber der Mann wusste alles über BBL und Göttingen.
Auch schöne Überleitung. Ja. Fast. Mit Göttingen werden wir uns auf jeden Fall noch beschäftigen.
Machen wir auch noch, genau.
Machen wir auch noch. Aber einmal muss ich schon klären, also Neujahrsglückwünsche und so. Also überhaupt die Feiertage, da wird ja sehr viel gratuliert oder nicht gratuliert, aber es wird einem sehr viel Glück gewünscht.
Also ungefähr 100 Menschen haben mir ein frohes und gesundes neues Jahr gewünscht. Mhm. Am 3. Januar hatte ich Grippe. Ich habe bis gestern Abend im Bett gelegen.
Ja, das ist natürlich, okay.
Also, hat nichts gebracht. Ich sag mir einfach nur, was soll das?
Also, so ein neuer Trend, die in den letzten Jahren sind ja auch so WhatsApp-Nachrichten dann und so wirklich ein ausformulierter Text, das bekommst du wahrscheinlich auch.
Ja,
schreibst du da zurück?
Ganz, 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 ganz selten.
Ja?
Ja, ich.
Schickst du solche Texte?
Nein. Also, nein, wenn ich sie bekomme, aber dass ich habe ich irgendein was geschickt. Ich guck mal eben nach. Habe ich dir was geschickt?
Nein. Nee. Wir haben eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen miteinander. Wenn wir ganz ehrlich sind. Aber
da ist alles, was habe ich denn da gemacht? Nee, ist auch wurscht. So, also FC Bayern München, neue Geschichte. Wir bleiben am Ball. Wir verweisen ganz hart auf den Freitag, das Heimspiel gegen ZSKA Moskau.
Da kommt ein Brett,
aber bei Moskau, Strelnik verletzt, Hackett verletzt.
Ah, sie haben noch ein paar andere gute.
Ja, aber bei den Guards wird's dünn.
Joe Bogman. Ja, bei den Guards wird's dünn, ja, das stimmt.
Da haben sie jetzt noch Mike James, Hilliard und diesen Ron Baker, der da ab und zu mal rumhüpft. Aber gut, egal. Da werden wir natürlich versuchen, das so ein bisschen mit aufzuarbeiten. Das wird wohl das Spiel dann werden, wo Oliver Kostic an der Seitenlinie steht, der seit einigen Jahren schon
leichtere
bei den Bayern ist. Gut, da wirst du auch nicht gemessen, also als Trainer sowieso nicht. Ich denke, von der Mannschaft sollte in irgendeiner Form zumindest zu erkennen sein, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen, was jetzt zum Beispiel in Belgrad nicht der Fall war.
Mhm. Bei den letzten Spielen. Also Belgrad war heftig. Also
Da war ich.
Baker hat auf einem Playoff-Platz aktuell.
Da saß ich zu Hause und hatte zum ersten Mal das Gefühl, also angeblich laut Aussagen von Profispielern gibt es das nicht, dass gegen man gegen den Trainer spielt.
Ich musste auch dran denken.
Aber ich dachte zwischenzeitlich, jetzt ohne Witz, was der Kopon da macht, das geht doch gar nicht. Also, das ist doch. Was ist denn das?
Ja, noch dazu, in seiner Heimat bei seinem Ex-Team, da sollte man ja auch immer glauben, dass du eine extra Motivation mitbekommst, aber das ist vielleicht auch so ein romantischer Fanblick, vielleicht hat das damit gar nichts zu tun, aber es war harte Kost, also die letzten Auswärtsspiele waren harte Kost, auch bei Alba übrigens, also sie haben immer ein Mega-Viertel, meistens das erste.
Genau, ja. Bei mir war es jetzt auch so, bei dem Spiel in Valencia, dass ich in der zweiten Halbzeit von diesem Spiel bin ich krank geworden. Mir ging die Stimme weg bei dem Spiel.
Dass du kommentiert hast?
Ja, genau. Ja. Ich musste mich da echt durchretten. Und ich war so sauer, dass ich gemerkt habe, ich werde jetzt echt krank, dass ich auch noch mit dem...
Ja, da habe ich mir schon gedacht, stimmt, da wollte ich dich noch fragen, was los war. Warst wirklich sehr distanziert.
Ich war distanziert. Mir blieb alles im Hals stecken, mir war heiß und kalt und alles. Ja. Und ich habe mit den Berlinern geschimpft, nach dem Motto, ja, verlieren sowieso. Hab mich auch ein bisschen geärgert hinten raus. Aber es war fast vorhersehbar. Ich finde es trotzdem gut, dass sie sich immer noch reinhängen und versuchen, auf ihre Art und Weise das Spiel zu gewinnen. Aber, und das sage ich hier auch, als Kritik an der Art und Weise, weil man darf auch Aito nicht in den Himmel heben, denen fehlt ein Plan B.
Ja, voll.
Die haben einen Plan A. Ja. Und wenn der läuft, dann machen die 124 Punkte. Aber wenn der Plan nicht läuft...
Euroleague-Teams adaptieren sich halt dran, was sie machen. Und
Valencia hat im zweiten Viertel angefangen, physisch zu verteidigen. Das ist der Klassiker gegen Alba. Ja. Sehr gut Dinei, Passwege dicht gemacht. Bisschen Rumpel. Mhm. Und dann fehlt Alba ein Plan B.
Ja. Übrigens auch beim letzten Play gegen Göttingen, muss man sagen.
Absolut.
Also verdammt knappes Spiel. Also Respekt an Göttingen und dann Einwurfplay aus dem Timeout raus, glaube ich, 8 Sekunden vor Ende und das sah nicht gut aus.
Also das war, Matthias Seckert, glaube ich, am Ende dann verrostet.
Genau, aber es lag nicht an ihm, weil das war sehr, sehr statisch. Also,
statisch?
Ja, die stehen alle rum. Ja. Die stehen alle rum. Also
war nicht gut. Ja. War nicht gut. Also da muss man, also weil immer manche sagen, ja, Alba, Aito, das gewinnen ja nichts und so und trotzdem wird er immer so in den Himmel gehoben. Nee, wir finden, also mein Eindruck ist, dass die etwas besser noch als Team funktionieren und die Bayern eben oft über ihr individuelles Talent Spiele gewinnen. Wenn so gar nichts mehr geht, da gibt es halt den Ball zum Zipser oder zum Kopphorn, der da irgendwelche
schwierigen
Dreier oder Lucic, der das Schloss aufbricht. Gut, wir werden das beobachten. Wir werden das erste Mal so richtig drauf eingehen am Freitagabend beim Euroleague-Spiel gegen ZSKA Moskau.
Ja.
Und dann werden wir das weiter beobachten. Die Verpflichtung damals von Radonjić habe ich halbwegs verstanden. Ich glaube, es wäre insgesamt...
Es war super überraschend damals, wenn wir uns erinnern dran, weil Djordjevic viel besser da stand.
Genau, aber mittlerweile, also ich verstehe das Konzept der Bayern, diesen Prozess fortführen zu wollen, aber man muss sich auch klar sein, wenn man jetzt wieder einen verpflichtet, wie Velimir Perasovic, wen man verpflichtet, also was für eine Stimmung das alles
Thema Identität.
Identität.
Ja, das hatten wir vor kurzem. Ganz kurz, weil wir Lucic erwähnt haben, wir hatten zwei Spieler verkabelt, du warst auch dabei, Bamberg gegen Bayern. Wie fandst du es?
Ich fand es sehr gut, um ehrlich zu sein. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch bei der Auswahl, weil ich dachte, bei Harris, vielleicht spielt er gar nicht so viel. Und
aber wenn der spielt, dann...
Wenn der spielt, ist er natürlich
der Leader.
Spot on.
Ja.
Lucic hatte ich so ein bisschen die Sorge, also gut fand ich, Lucic zu nehmen, weil der einfach sehr tiefe, kräftige Stimme hat, die man gut versteht. Und
spricht einfach auch sehr viel.
Spricht viel. Problem ist, dass er vielleicht ab und zu Serbisch spricht.
Ja, aber war trotzdem genug dabei.
Ja. Und
aber der ist schon ein Anführer auch.
Das ist ein Anführer. Vielleicht noch was zu der Kritik, weil während des Spiels ja schon Thomas Stoll, der Geschäftsführer von Ratio von Ulm, sich bei Twitter zu Wort gemeldet hat, dass er das absolute Scheiße findet. Ja. Was das denn soll? Wir würden uns dahin bewegen Richtung Scripted Reality. Das wäre, alles hätte mit Sport nichts mehr zu tun, so ungefähr. Dem kann ich natürlich nur, ich denke, wir beide massiv widersprechen. Also was das mit Scripted Reality zu tun haben soll, ist für mich ein absolutes Rätsel, weil sich Harris vielleicht einen Spruch zurechtlegt, wenn er auf Alex King trifft, hat für mich mit Scripted Reality nichts zu tun.
Nee, das geht eher Richtung Entertainment.
Emotionen zu vermitteln ist unfassbar wichtig.
Mhm.
Identifikation zu schaffen ist unfassbar wichtig. Wie sind Typen wirklich drauf? Was machen sie? Was reden die eigentlich die ganze Zeit da untereinander? Finde ich wahnsinnig wichtig. Und dazu
sagt ja auch, seine Argumentation ist ja auch, wenn man das jetzt öfter macht, dass dann halt nur mehr aufgesetztes Zeug kommt. So wie bei den Coaches ansprachen, wo wir auch manchmal dabei sind bei den Kortzeitspielen.
Und was passiert? Jaka Lakovic im Kortzeit-Live-Spiel am Sonntag, der Coach von Ratio Farm Ulm, aus meiner Sicht mit die ehrlichste Kabinenansprache in der Geschichte von Kortzeit Live. Und im Übrigen auch das mal Richtung Ulm noch gesprochen, weil der Vorwurf, das ist oft fake und die legen sich halt 2-3 Sätze zurück. Die Kabinenansprache bei Kortzeit Live in Bamberg mit Ruhl Mors dauert 8:30. Mhm. Die wir aufzeichnen dürfen.
Die wir aufzeichnen dürfen, genau, das ist ja auch ein Riesenunterschied.
8:30. Da ist mit Fake aber sowas von 0,000% dabei.
Und auch extrem typenabhängig einfach. Wenn du ein Coach bist, der sagt, Ral Korn, ich erinnere an die Doku, die es immer noch nicht abrufbar gibt, von damals, von 2016, ich muss mich jetzt mal drum kümmern, der sich halt den ganzen Spieltag verkabeln lässt und für den das okay ist, der uns da einen Einblick gewährt. Und dann hast du halt Coaches, das andere Extrem, wie Dejan Radonjić, der das halt gar nicht mag und auch bei den Timeouts nicht so ist. Deswegen, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz will ich Thomas Stoll da auch seine Meinung nicht absprechen.
Nein, nein.
Wir diskutieren halt. Ja,
ja, aber man darf man darf nicht diesen Sport unter einem Felsen austragen.
Nee, da bin ich bei dir, absolut.
Das funktioniert nicht.
Und ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Diskussionsstoff von dem her.
Ja. Wir rufen jetzt wir sind leider in der Zeit schon 2 Minuten drüber. Wir wollen auch im neuen Jahr der pünktlichste Podcast der Welt sein. Und wir rufen deswegen unseren ersten Gesprächspartner an, ohne dass wir über seinen Verein jetzt schon gesprochen haben.
Es ist ein Team der Stunde.
Genau. Und das können wir dann alles mit ihm persönlich machen. Mhm. Da brauchen wir gar kein Vorgespräch führen, sondern gehen direkt rein ins Geschehen mit Dennis Wucherer in Würzburg.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, wir haben gestern ganz kurz nur kommuniziert, als wir dieses Gespräch festgemacht haben. Und da hast du mich gefragt, Themen. Und da habe ich geantwortet, etwas flapsig, warum du immer so grimmig guckst, obwohl die Mannschaft so gut spielt.
Ja, was war meine Antwort?
Deine Antwort war, du hättest zu viel Sarunas Jasikevicius geschaut.
Genau, das habe ich jetzt davon.
Er ist der MVP, was das betrifft.
Ja, der Coach von Žalgiris Kaunas ist das. Ja, Dennis, also das war natürlich nur als Spaß gemeint. Trotzdem, immer wieder sieht man dich an der Seitenlinie sehr konzentriert reinschauen, obwohl die Mannschaft ja eigentlich, vielleicht auch deswegen, richtig guten Basketball spielt momentan. Wie glücklich bist du mit der Situation aktuell in Würzburg?
Mit der Art und Weise, wie wir spielen, sind wir natürlich durchaus zufrieden, will ich nicht sagen. Das ist immer ein bisschen schwierig für einen Coach. Aber wenn du glücklich sagst, dann sage ich auch glücklich. Die Ergebnisse passen einigermaßen. Lässt immer mal einen liegen, so wie zum Beispiel in Gießen, was irgendwie unnötig war. Auch das erste Spiel in Oldenburg fand ich unnötig, aber dann gewinnst du eben plötzlich mal in Bamberg ein paar knappe Spiele. Das gleicht sich irgendwie aus und ich glaube, der Tabellenstand ist auch okay.
Platz 6 aktuell.
Die Spielkultur ist, ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, aber jetzt kommen wir zu dem grimmigen Gesicht und wenn ich sage, zu viel Jasikevicius zugeguckt, dann ist da natürlich nicht nur Spaß, sondern auch ein bisschen Ernst dabei, denn der fordert von seinen Jungs einfach über 40 Minuten immer höchste Konzentration, höchste Konsequenz auch und Professionalität und wer weiß, für wann es, du kannst immer lernen und wer weiß, für wann es dann eben nötig ist. Zuletzt hatten wir 2 Spiele mit Bonn und Braunschweig, da hat mir die Konsequenz dann in der zweiten Halbzeit gefehlt, um den nächsten Schritt auch zu gehen. Mhm. Denn als Playoff-Anwärter oder ernstzunehmender Konkurrenz, das ist okay, aber falls das klappen sollte, bis dahin wird noch viel gespielt, keine Frage, aber was das klappen sollte mit den Playoffs, dann willst du da ja auch konkurrenzfähig sein und mit den Großen mitspielen. Mhm. Und bis dahin muss eben noch ein bisschen was passieren, deswegen vielleicht auch das grimmige Gesicht.
Es ist ja zum Unterschied im letzten Jahr, dass ihr weniger Spiele habt, aufgrund der Nicht-Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Hat das dann auch was damit zu tun, dass die Mannschaft dann, wenn sie nur einmal die Woche spielt, sich zwischendurch daran erinnern muss, wieder konzentriert und fokussiert zu sein, weil das eben nicht so oft auftritt, diese Spielsituation? Ist es der Unterschied zum letzten Jahr da irgendwie spürbar?
Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, denn ich glaube, dieses Jahr, diese wenigen Spiele, das ist nicht unbedingt gut für uns. Müssen wir viel zu viel trainieren. Das macht uns Coaches wenig Spaß, gerade wenn du auch vielleicht mal verloren hast. und den Spielern sowieso nicht. Ich glaube, dieser Spielrhythmus, wenn du international unterwegs bist, der hilft dir dabei, einfach diesen Fokus, die Konzentration extrem hoch zu halten. Und wie du gerade sagtest, du hast deutlich viel mehr Minuten zu spielen und kannst immer wieder lernen und kannst das dann hoffentlich auch das Erlernte irgendwie schneller anbringen. Und du hast die Möglichkeit, wir haben 11 gute Spieler, die, wenn sie gesund sind, natürlich auch alle spielen wollen, die Möglichkeit, Minuten zu verteilen, und insgesamt geht die Saison auch irgendwie schneller vorbei und du erlebst was auf Auswärtstrips. Ja. Also insgesamt fehlt uns dieser Rhythmus, den wir letztes Jahr hatten, den wir letztes Jahr sehr genossen haben.
Ich habe auch das, so ein bisschen den Eindruck, dass dir das persönlich fehlt, weil es dir einfach dann tatsächlich auch zu langweilig wird unter der Woche, oder? Also jetzt gar nichts gegen Training, aber du bist doch eher so ein Typ, der, ja, komm und das und so ein bisschen anpacken, ein bisschen eine Kerze von zwei Enden, die da brennen muss, oder?
Ja, ich glaube, letztes Jahr, das war ja auch das erste Mal für mich, da europäisch zu spielen, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Europe Cup war. Aber das hat schon Spaß gemacht, sich auch international zu messen. Wir haben da durchaus gegen respektable Gegner auch aus Italien oder der Türkei gespielt oder die besten Spieler vielleicht oder die besten Mannschaften aus Finnland oder Dänemark. Das war schon okay, und da spielst du eben auch und coachst auch gegen gute Coaches. Mhm. Und in der Tat fehlt mir das. Es fehlt uns allen. Wir haben uns ja letztes Jahr sehr schnell dran gewöhnt an diesen Rhythmus. Und der Erfolg, der in der letzten Saison da bis ins Endspiel gekommen zu sein, das war auch irgendwie spannend. Und Würzburg auch im Ausland zu repräsentieren, das war toll. Und in der Tat fehlt uns das sehr. Die Wochen sind sehr lang, gerade weil auch der Spielplan dieses Jahr ein echtes Abenteuerland ist.
Aktuell seid ihr da in einer Extremphase. Also nächstes Spiel 25. Januar, wenn ich das richtig sehe, in Hamburg. Und
genau.
Das davor. Und
auch im Dezember hatten wir schon einmal 10 Tage und einmal 12 Tage. Jetzt sind wir voll in einer dreiwöchigen Spielpause. Dieselbe Spielpause haben wir im Februar nochmal.
Also Wahnsinn, heftig. Was habt ihr jetzt auch alles frei wahrscheinlich, oder?
Was macht man da? 3 Wochen lang kann man nicht nur trainieren.
Ja, ja. Nee, so viel kann man gar nicht trainieren.
Genau.
Jetzt gut, haben wir eine verzögerte, eine nachgeholte Weihnachtspause. Sprich, wir machen gerade eine Woche frei, und ich glaube und hoffe, dass die meisten, auch vor allem unsere Import-Amerikaner, da eine Woche zu Hause sind und die Akkus wieder aufladen. Aber dann hast du wieder 2 Wochen Zeit, dich auf das letzte Spiel in Hamburg vorzubereiten. Dann haben wir, glaube ich, noch 2 Spiele und dann nochmal diese 3 Wochen Pause.
Wahnsinn.
Geschuldet Pokalfenstern, geschuldet Nationalmannschaftsfenstern, geschuldet der Tatsache, dass du eben auch 2-mal gegen diese 18. Mannschaft, die es nicht gibt, Nürnberg spielen musst an Spieltagen. Ja.
Fahrt doch einfach hin und spielt gegen die.
Das ist schwierig.
Testspiele sind da auch ein Thema? Oder das gibt's hin und wieder, gibt's das doch sogar während der Saison, haben wir irgendwann mal gelernt.
Ja, müsste man fast. Ich erinnere mich aber gerne an mich selber. Ich habe Testspiele während der Saison gehasst.
Aha.
Du musst irgendwohin anreisen. Deutlich größer.
Ja.
Und im Endeffekt spielst du da ein 40-minütiges Spiel, bei dem du selbst vielleicht nur 15 bis 18 oder 20 Minuten spielst, weil du als Veteran eh keinen Bock hast auf den Scheiß. Und dann würde ich lieber, ich hätte immer lieber trainiert 2 Stunden. Da hatte ich das Gefühl, für mich selber als Spieler kommt mehr raus, und mittlerweile als Coach verstehe ich natürlich die Spieler, die dann keinen Bock haben, unter der Woche irgendwie nochmal gegen Frankfurt zu spielen, die, ne, weil sie vorbeikommen oder wir kurz nach Frankfurt fahren oder vielleicht ein Pro-A-Ligist aus Nürnberg kommt, dann ist das eher eine Möglichkeit für die Youngster, dass die mehr spielen oder die vielleicht am Wochenende nicht ganz so viel spielen. Ja. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Insofern, ich bin kein großer Fan von Testspielen unter der Woche beziehungsweise während der Saison.
Aber es ist ja wirklich das andere Extrem, weil wir immer über den Spielplan von Alba Berlin und FC Bayern München sprechen, aber eigentlich jetzt nicht das, was da euch betrifft, dass ihr da so große Lücken habt. Also ist einem gar nicht so bewusst.
Das ist dieses Jahr schon extrem. Mal gucken, an der zweiten Pause da im Februar arbeiten wir, dank auch Crescio Loncha, der selbst in Valencia gespielt hat und tolle Kontakte hat, arbeiten wir da an einem Kurztrainingslager. Die Entscheidung soll heute oder morgen fallen, ob das Budget dafür da ist, dass wir da 5 Tage in Valencia sind. Da einmal trainieren, ein bisschen frische Luft, ein bisschen Sonne, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt spielt Maccabi Tel Aviv da. Und das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich da mal ein richtiges Basketballspiel anzugucken.
Auch für meine Jungs. Ja, okay. Die komplexen und schwierigen Fragen stellen wir normalerweise im Podcast immer zum Schluss. Aber aus dieser Schilderung von gerade entnehme ich, dass die Trainerstelle, die Dennis Wucherer in der kommenden Saison besetzen möchte, durchaus auch mit internationalem Basketball zu tun haben sollte. Ist das so richtig?
Und daran arbeiten wir ja gerade hier in Würzburg. Also wir würden uns gerne nicht nur für die Playoffs qualifizieren. Ich glaube, das wäre der nächste Schritt für die Mannschaft, die aber so im Großen zusammenhalten konnten, sondern eben auch sich für die Champions League im Idealfall mindestens zu qualifizieren. Und dann würde das sehr viel Sinn machen, für mich auch weiterhin hier in Würzburg zu coachen. Ich habe das in Gießen schon mal 4 Jahre lang gemacht und ich hatte das Gefühl, diese 4 Jahre habe ich auch gebraucht, um einen Fußabdruck zu hinterlassen. Mhm. Was, glaube ich, auch für Coaches wichtig ist, dass man zurückgucken kann und sagen kann, ich habe da was verändert, ich habe da was geschaffen, ich habe da eine Spielkultur entwickelt, ich habe hoffentlich auch erfolgreich gearbeitet und eine Ära mitgeprägt sozusagen. Und ich glaube, dafür braucht es 4 Jahre und wir arbeiten daran, dass wir hier aus den 2 Jahren, die ich jetzt hier vertrage, eben 4 Mann.
Das steht ja dann eher nach einer Vertragsverlängerung, die demnächst ansteht. Wir haben im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, in diesem Podcast auch natürlich über den Herrn gesprochen, der im Hintergrund die Fäden zieht, den Herrn Freier, der Chef von S. Oliver. Du hast damals auch gesagt, das ist schon massiv, was da für Druck ausgeübt wird. Dafür ist er ja auch bekannt. Er ist nicht in der Öffentlichkeit, aber er macht halt Druck ohne Ende. In dieser Saison, wo es ja sportlich jetzt relativ gut läuft und scheinbar ja tatsächlich, wenn du jetzt gerade sagst, eine plus 2 Jahre nochmal in den Raum stehen könnten, ist der Druck weniger, beziehungsweise ist die Stimmung besser, angenehmer, das Arbeiten?
Ja, da hat sich auch einiges getan. Also Bernd Freier und ich sind mittlerweile dicke Kumpels.
Oh. Golfhandicap, das Golfhandicap von Herrn Freier, kannst du das raushauen?
Das ist ein Single-Handicapper.
Ist das dein Ernst?
Ohne zu viel zu verraten, aber der trifft die Murmel.
Ach komm, da bist du ja weit dahinter.
Ja, ich bin irgendwie bei 13 hängen geblieben seit Jahren. Ja, aber auch daran, dass ich keine Turniere spiele und mich da so ein bisschen scheue davor, mit Fremden zu golfen.
Ah, okay.
Wo dann ganz genau hingeguckt wird. Ne? Und in Deutschland ist ja so ein Phänomen, dass die treffen alle den Ball nicht, aber kennen jede Regel. Und da habe ich ein bisschen Angst. Ja, aber Bernd Freier, das hat sich natürlich ein bisschen entspannt. Letztes Jahr sind wir auch nicht besonders gut in die Saison gestartet. Da haben wir den Europe Cup genutzt, um Rhythmus zu finden und auch in der Bundesliga dann Spiele zu gewinnen. Da war es, glaube ich, auch so bis in den November, Dezember hinein ein bisschen schwierig. Dieses Jahr hat es deutlich besser funktioniert. Hinzu kommt, dass Bernd Freier selber nicht mehr CEO seines Ladens ist, sondern es abgegeben hat, insgesamt eben auch eine Spur entspannter ist und aber nicht weniger enthusiastisch und engagiert. Und es ist toll, so einen zu haben, denn von so einem Menschen kann man einfach auch eine Menge mitnehmen, lernen. Und da hat sich eine Partnerschaft, eine Zusammenarbeit entwickelt, die ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Und ich finde Bernd Freier einen faszinierenden Typ und macht das Spaß mittlerweile mit ihm. Und ich verstehe ihn und ich verstehe auch seine Nachrichten, die er mir schreibt, wenn wir in Gießen verlieren.
Okay.
Auch wenn ich die Grüße, die er mir dann auch ans Team ausrichtet, so nicht weiterleite.
Verstehe, ja. Ja, vielleicht gelingt es uns ja doch mal mit einem Interview. Ich glaube, selbst das Manager-Magazin ist gescheitert, ihn zu interviewen. Ja, es gibt solche Typen, die das einfach nicht möchten, aber genau das macht's ja, ist ja die Herausforderung als Journalist, es dann doch nochmal zu versuchen. Ja, also das klingt ja alles sehr, sehr positiv. Dennis Wucherer bleibt in Würzburg, so interpretieren wir das jetzt hier gerade mal ganz aktuell.
Wir arbeiten dran.
Wir wollen noch über eine Personalie reden, weil liebe Grüße auch an den Zuhörer, ich habe jetzt seinen Namen nicht. Ich glaube, er heißt Victor. Der hat mir eine Direct Message, eine Direktnachricht bei Twitter geschickt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen über Cameron Wells reden. Denn der Hörer war der Meinung, das ist ein MVP-Kandidat.
MVP-Case, Cameron Wells.
Ist das so? Ja. Ist das aus deiner Sicht einer, den man in die engere Auswahl nehmen muss? Was macht der in diesem Jahr anders als in den letzten Jahren? Wieso spielt der so gut?
Cameron, das ist jetzt mein viertes Jahr, dem ich ihn coachen darf. In Gießen schon zwei, jetzt das zweite in Würzburg. Und in der Tat glaube ich, dass er sich dieses Jahr da nochmal entwickelt hat. Und das macht uns natürlich stolz und froh, weil das, was er dieses Jahr bringt, auch an Beständigkeit, das hätten wir uns auch schon vorher gewünscht. Aber schön, dass es dieses Jahr passiert. Und ich glaube, er hilft uns in Situationen, in denen es schwierig wird, über seine individuelle Klasse. Immer wieder, er gewinnt uns hinten raus Spiele, er sorgt dafür, dass wir in Spielen bleiben.
Aber was macht er denn anders? Ich meine, der ist ja auch 31 mittlerweile. Wie kann das denn sein, dass jemand mit 31 erst seinen besten Basketball spielt? Hat er irgendwie diese Ernährung umgestellt oder geht er mit euch auch auf den Golfplatz oder
trifft den Dreier
hat er Frau mit Kinder und ist jetzt super glücklich oder was ist passiert?
Wobei ich glaube, so der Peak im Basketball kommt so ab 28, ne? So 28 bis 32.
Okay.
Das passt schon. Zumindest in Europa, glaube ich. In Varese letztes Jahr zum Beispiel hatte er mit einer Handgelenksverletzung zu tun gegen Ende der Saison. Die hat er auch so ein bisschen mit in die letzte Saison eingebracht. Da hat er sich ein bisschen geziert, den Dreier zu werfen. Mhm. Das macht er heute diese Saison deutlich stabiler und mehr.
Hinzu kommt über 50%, ja.
6 Assists, glaube ich.
Ja.
Um auf die Frage hinzukommen, ist es ein MVP-Kandidat? Ich glaube, als MVP-Kandidat musst du dafür sorgen, dass deine Mannschaft erfolgreich spielt. Sprich, für ihn wäre es der nächste Schritt, eine Mannschaft hier in Deutschland in die Playoffs zu führen und da eben auch konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Sprich, nicht die Hosen runterzulassen und schön, dass wir Achter geworden sind und dann dreimal irgendwie nochmal antreten, sondern dann auch als Achter, Siebter, Sechster, wie auch immer, dafür zu sorgen, dass man eine Chance hat, diese erste Runde zu gewinnen.
Wer wäre das momentan für dich? Dann kann man vielleicht darüber reden, ob
man MVP wird. Aber in Deutschland ist alles Mögliche möglich. Ich glaube, es gab auch schon MVPs. Ich weiß nicht, John Bryant. da hat er, glaube ich, gegen den Abstieg gespielt. Also das ist, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber da in Deutschland ist eine Menge möglich. Und wenn es genug gibt, die glauben, dass Cameron Wells eine MVP-Saison spielt, dann wunderbar. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass er die Mannschaft flächendeckend sozusagen über 25, 28 Minuten, die er spielt, besser macht. Mhm. Und das sind nicht nur 5 bis 6 Assists zu einem rollenden Großen, der dann Dank hat, sondern eben auch clevere Pässe zu freien Werfern oder den Eishockey-Assist, also den Pass zu spielen, der dann zum Assist führt, und den Laden insgesamt noch ein bisschen mehr im Griff hat. Okay. Er ist ein sehr ruhiger Typ nach wie vor. Und ich glaube, da kann man immer noch arbeiten, auch mit 31.
Also mehr Vocal Leader sein dann auch auf dem Feld vielleicht.
Genau, genau.
Dennis, wann erreicht denn ein Trainer seinen Peak, weil du gerade gemeint hast, Spieler ab 28 in Europa? Kann man das sagen? Also ist sehr individuell wahrscheinlich.
Na, schwer. Ich glaube, du musst überhaupt erstmal die Chance bekommen, als Trainer auf hohem Niveau arbeiten zu dürfen. Und dich da auch durchzusetzen, beweisen, zeigen, dass du es kannst. Und dann musst du einfach mal gucken, wo das hinführt. Deutsche Trainer sind ja im Ausland jetzt nicht die ganz heiße Ware. Trainer sind auch in Deutschland keine heiße Ware.
Du bist einer der wenigen, genau. Und auch
richtig, wir sind eine aussterbende Art. Insofern kann ich erstmal froh sein, überhaupt einen Job zu haben und das zu machen.
Wie kommt das denn überhaupt?
Genau, wie kommt das?
Lange noch.
Was ist mit der Coaching-Kultur in Deutschland? Also ich diskutiere da auch mit Kollegen öfter drüber, weil es eben so wenige gibt, weil wenige Trainer im Gespräch sind. Jetzt ist der Bayern-Trainerposten vakant und es ist, keiner redet drüber, dass es eine deutsche Lösung auch sein könnte.
Das ist ein deutsches Phänomen so ein bisschen. Also wir sind sehr, sehr offen. Die deutsche Basketballkultur ist sehr offen für Neues. Und das gibt es in vergleichbaren Ligen so nicht. Also ich habe da mir mal den Spaß gemacht, vor einigen Wochen die französische, die italienische und die spanische Liga zu durchkämmen. Und in Frankreich waren 16 von 18 Franzosen, in Italien 17 von 18, da ist nur Djordjevic.
Wahnsinn.
In Bologna der einzige Nicht-Italiener, in Spanien sind es 15 von 18. Also es war vor 3-4 Wochen, falls sich da was getan hat und die Zahlen nicht mehr 100% stimmen. Bei uns sind es, glaube ich, 4,5 von 18 oder 17.
Ja.
Als ich angefangen habe in Gießen vor sechs, sieben Jahren, da waren es nochmal 9 von 18, da waren wir immerhin bei 50%. Das ist jetzt nochmal rapide runtergegangen und wir sind offen für Neues. Also wir sind offen für Experten, die auch in Nicht-Basketball-Ländern einen tollen Job gemacht haben und auch den wir machen. Zum Beispiel Raul Korner aus Österreich, Johann Reuert aus Holland, Thomas Iserloh Finne und jetzt einen der besten Jobs und lukrativsten Jobs in Bamberg hat jetzt einen Belgier bekommen. Alles nicht unbedingt Basketball-Nation, aber ich habe großen Respekt vor den Coaches, denn die machen eine tolle Arbeit, auch schon seit Jahren in der BBL. Das ist aber in anderen Ländern ist das nicht so.
Haben wir denn genügend deutsche Trainer? Gibt es denn genügend deutsche Trainer, wo du sagen würdest, ja, die könnten auch locker.
Und wie funktioniert dann die Verzahnung auch? Dass ein MBBL-Trainer beispielsweise mal, keine Ahnung, also da habe ich zu wenig Einblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
das ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, dass es deutsche Trainer gibt. Ich glaube aber, in anderen Ländern werden die, auch wenn sie mal nicht so großen Erfolg haben, wenn sie auch mal schwierige Saisons haben, wenn sie auch mal gefeuert werden, werden sie trotzdem bekommen die neue Chancen. Die werden recycelt. Die Halbwertszeit von Trainern in anderen Ländern ist deutlich größer. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Mike Koch, der in Bonn über 6 oder 7 Jahre einen tollen Job gemacht hat und einen Turnover davon entfernt war, deutscher Meister zu werden gegen Oldenburg damals. Sebastian Machowski hat in Braunschweig tolle Arbeit gemacht. Ich glaube, 2-mal in Folge in die Playoffs. Dann 2 gute Jahre in Oldenburg. Das dritte Jahr war dann nicht mehr so gut. Und seitdem ist ja quasi kaum noch im Gespräch und muss über China nach Polen. Mike Koch war in Zypern und die Jungs verschwinden. Mike Koch, weil er in Bayreuth vielleicht 2 oder 3 Jahre nicht an die Leistung angeknüpft hat wie in Bonn, aber sowas passiert. Und plötzlich ist man weg vom Fenster. Stefan Koch ist lange weg vom Fenster, obwohl er tolle Erfolge erzielt hat.
Wo ist der eigentlich?
Hendrik Rödel ist Bundestrainer, Arne Woltmann. Ich finde schon, dass es welche gibt. Aber ich glaube, wenn du einmal missbaust oder das einmal nicht funktionierst und du irgendwie raus bist, bist du deutlich schneller raus als in anderen Ländern. Und das ist so ein bisschen problematisch. Ich glaube, in der Pro B werden deutsche Trainer gefördert und auch entwickelt. Und ich hoffe und ich drücke die Daumen, dass Thomas Pech da in Bonn, dass man da die Geduld hat, an ihm festzuhalten, denn das könnte ein Signal sein für andere Coaches, dass wenn man bei großen Vereinen in guten Situationen lernt von guten Coaches, dass man dann auch irgendwann die Chance bekommt, es selbst auf hohem Niveau zu schaffen und dort arbeiten zu dürfen. Deswegen glaube ich, das wäre ein wichtiges Signal, wenn das Thomas in Bonn schafft.
Was glaubst du, welchen Impact auch die Außendarstellung hat mittlerweile, weil wir vorher darüber diskutiert haben im Zuge jetzt Dijan Radonjić, der, was man sehen konnte von außen, natürlich nicht so zugänglich war bei Interviews oder einfach wenig gesagt hat, in Timeouts konntest du wenig nachvollziehen und so weiter und so fort. Ist es dann mittlerweile schon auch Teil des Trainerprofils, da auch performen zu müssen und das dann manchmal auch ein Faktor sein kann, dass man eben nicht mehr im Gespräch ist, weil man nichts, keine Ahnung, keine Nachhaltigkeit oder da keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Nachhaltigkeit und so ein bisschen Vertrauen und zu erkennen, ob man da in die richtige Richtung marschiert oder nicht, fände ich schon wichtig. Und das ist nicht immer nur der Tabellenstand. Also zum Beispiel Thomas Iserloh letztes Jahr mit Kreisheim im letzten Spiel über uns in Würzburg in der Halle, weil Kreisheim keine hatte, gegen Oldenburg dafür gesorgt, dass sie nicht abgestiegen sind. Wäre das ein deutscher Trainer gewesen, weiß ich nicht, ob er in diesem Jahr Kreisheim noch gecoacht hätte.
Interessant, ja.
Und dieses Jahr, ne, und das ist ein guter Mann, der Thomas, hat letztes Jahr auch schon da ein Basketball spielen lassen, der europäisch, der modern ist. Dummerweise hat er nicht die Spieler gehabt. Ne? Das war ja irgendwie eher so eine Rentner-Veranstaltung, dann 34, 36, 38 Jährige.
Grüße an Konrad.
Die konnten diesen Stil irgendwie nicht durchziehen. Dieses Jahr macht er das wunderbar. Also da zeigt sich, dass zumindest die Verantwortlichen sehen, ob da gute Arbeit geleistet wird oder nicht. Und dann hat das vielleicht auch nicht immer mit dem Tabellenstand zu tun. Bayern München ist glaube ich, eine gesonderte Nummer. Das zeigt einfach den Stellenwert der Euroleague. Wenn er zu Hause in der BBL 14-0 dasteht und in der Euroleague nur 6-11 und vor allem auswärts, da ist die eine oder andere Klatsche, kam. Ich glaube, wenn sie in der Euroleague 8-7 wären und in der Bundesliga vielleicht nur 11-3, dann hätte er weiter seinen Job. Aber vielleicht muss man da auch einfach mal überlegen, wer ist der, wer da verpflichtet? Ne? Wer ist der, der die Mannschaft zusammenstellt? Wer ist dafür verantwortlich, dass, wenn ein TJ Bray ausfällt, man da Nelson und Flaccadori zum Beispiel holt und sich dann wundert, dass man auf den Guard, was die Euroleague angeht, einfach nicht gut genug ist. Mhm. Und wenn du in die Playoffs willst und wenn du die ersten 8 bis 10 Mannschaften anguckst und dir da mal die Guards auf Position 1 und 2 anguckst, wer da spielt und wer eben bei denen spielt, die unten zwischen Platz eher 12 und 18 sind, dann ist da einfach etwas zu erkennen, was dieses Jahr nicht gut gelaufen ist.
Absolut, ja. Absolut.
Ja, Dennis, schöne Worte, präzise Worte zum Abschluss, wie man das als, wie man das kennt von dir als ehemaliger Experte von uns.
Das stimmt. Als ehemaliger Experte. Das war eine gute Zeit, es hat immer Spaß gemacht. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal wieder eingeladen. Aber vielleicht muss ich dafür erst befeuert werden oder im Ausland arbeiten, damit ich wieder als Experte arbeite.
Nee, das ist, du musst aus den Playoffs ausscheiden oder sie nicht erreichen.
Aber bin ich da nicht trotzdem irgendwie zu nah dran?
Du bist biased. Nee. Ja,
war das nicht schon mal, dass du nicht in die Playoffs gekommen bist und dann haben wir dich für die Playoffs als Experten gehabt? Ich erinnere mich daran.
Ich meine, ich war Pro-A-Trainer in Köln und da durfte ich mit dir arbeiten.
Nee, auch schon in Gießen, meine ich, oder?
Auch schon in Gießen?
Ja, okay.
Zu lange her.
Ich bild mir auch irgendwie ein. Aber verdammt, ich hätte noch eine abschließende Frage, ja, weil wir so viel über Identität gesprochen haben in den letzten Wochen. Jetzt auch gerade über das Coaching und wenig deutsche Coaches, weil es auch so ein bisschen, weil du die Ligen ja auch gerade verglichen hast, Dennis, weil man sich immer auch die Frage stellt, was ist denn eigentlich der Stil, der in Deutschland gespielt wird? So, jetzt habe ich den Eindruck, dass seit Aito da so Erfolge gefeiert hat, die letzten 3 Jahre, und es passieren mehr Punkte aktuell, das kann man also auch messen. Es wird ein bisschen offensiver gespielt, werden die Spieler besser individuell, kann gut sein, ja. Trotzdem steht für mich irgendwie drüber immer die Frage, so, was ist denn eigentlich der deutsche Coaching-Stil? Gibt es da einen und gibt es einen Stil in der BBL? Das noch als abschließende Frage, weil wir sind eigentlich schon weit über der Zeit, aber ich finde es gerade so spannend.
Oha. Ja, das ist eine spannende Nummer. Können wir noch einen neuen Podcast mitfüllen?
Eigentlich schon, gell?
Du hast ja 3 Wochen frei.
Weiß ich nicht, weil wir nicht genug Deutsche haben.
Ja, ja, ja.
Vor allem auch auf hohem Niveau arbeiten und in der Euroleague oder im Eurocup da große Erfolge feiern. Und die Bundesliga für sich hat, glaube ich, ihren eigenen Stil. Wir werden nicht den IQ erreichen einer spanischen Liga.
Ja.
Ne? Das merkt jetzt auch Lukas Steiger, für den war es deutlich einfacher in Teneriffa zu spielen als in Braunschweig.
Ja.
Frustrationsniveau ist da schon nach kurzer Zeit sehr, sehr hoch. Man sieht auch zum Beispiel Bonn Erster in der Champions League und 2-mal den 3. der RCB geschlagen, aber in der Bundesliga Probleme, Spiele zu gewinnen, dass das schon eine Liga ist, was in puncto Physis und Athletik und individueller Klasse, das hat schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Also jede Mannschaft in der Bundesliga musst du erstmal schlagen. Du musst deinen Job in der Verteidigung machen. Du musst einen Plan haben, wie man die Gegner stoppt. Denn jeder vom MBC bis hoch natürlich zu den Bayern hat so viel individuelle Klasse, dass sie dich immer schlecht aussehen lassen kann, wenn du nicht vorbereitet bist und nicht deinen Job machst.
Ja, wirklich spannend. Wir müssen noch einen Sonderpodcast machen. Du hast ja 3 Wochen Zeit jetzt und bevor du jeden Tag auf den Golfplatz gehst,
würde ich wirklich auch vorschlagen wollen.
Jetzt wirst du bei deinem Spiel besser. Jetzt bei 3 Grad im Regen, mein Bruder hat gerade schon angesimst, wir treffen uns gleich in Spiel 9 noch.
Ja, ach, komm. Genau, Wintergrün
hin und her. Wetter?
Ja.
Ja, natürlich. Ja,
logisch.
Ja, jetzt wirst du besser. Schreibt euch das hinter die Ohren.
Ich hab mit Golf aufgehört. Für mich ist das zu viel Demut.
ja, da ist was dran.
Dennis, wir sind schon über der Zeit. Bennett Hund wartet auf der anderen Seite der Leitung und will natürlich auch über Göttingen reden und über das, was da passiert ist in den letzten Wochen.
Gerade Alba geschlagen, aber vielleicht.
Bennett, herzliche Grüße und war mir ein Fest.
Machen wir das wirklich mal, Dennis, dass wir ein übergeordnetes Thema im Podcast in den nächsten Wochen machen, wenn du Lust hast. Bin so ein bisschen philosophieren mit Körny, das ist immer cool.
Im Februar hat er wieder 3 Wochen frei.
Spätestens da, okay, cool.
Dennis, lieben Dank. Lieben Dank.
So, ciao.
Perfekt.
Ja.
Ciao. Tschüss. Cheerio. Jesus, so. Maria und Josef, jetzt reiten wir bei hier.
Es tut mir leid, aber
ich habe beim Bennett schon hinterlegt, dass wir 5 Minuten später sind, nachdem ich gestern hinterlegt habe, dass wir 10 Minuten später sind. Deswegen gehen wir jetzt nach Göttingen. Die BG Göttingen, ja, die Veilchen, gewinnen ja plötzlich Spiel um Spiel.
Warum?
Habe ich gar keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Genau. Und sie haben jetzt auch noch Alba Berlin geschlagen. Und das nach diesem Saisonstart, wo alles irgendwie überhaupt nicht lief.
Nee, überhaupt nicht.
Und dann haben sie noch einen Spieler in ihren Reihen, der von seinem Trainer nicht nur hoch gelobt wird, sondern der von Alba Berlin kommend, einer der Leistungsträger geworden ist bei
der Göttingen. Ausgerechnet gegen Alba so wenig gespielt.
Ja, und das werden wir auch noch klären, was da los war. Okay. Wir rufen an bei Bennett Hund bei der BG Göttingen. Grüß dich, Bennett.
Hey, freut mich.
Ja, hallo. Premiere im Podcast Abteilung Basketball. Ganz ehrlich, Bennett. Kennst du uns überhaupt? Weißt du überhaupt, wer wir sind? Hast du diesen Podcast schon mal gehört?
Ich habe den Podcast schon mal gehört. Auf jeden Fall schon mal reingehört. Ich kenne euch natürlich. Ich verfolge natürlich die Easy Credit BBL schon seit ein paar Jahren.
Okay.
Jetzt natürlich das erste Jahr so ein bisschen intensiver.
Also du schaust auch nebenher noch ein paar Spiele. Nicht nur Training und nicht nur Göttingen, sondern du guckst auch noch Spiele. Guckst du momentan auch die Spiele immer noch von Alba Berlin, deinem Ex-Verein?
Ja, das ist so der Verein, den ich noch am meisten verfolge. Da gucke ich so gut wie alle Spiele in der Bundesliga.
Und Euroleague.
Vor allem auch in der Euroleague. Genau, das passt dann immer ganz gut. Dadurch, dass die unter der Woche spielen,
genau,
kann ich das immer ganz gut verfolgen. Am Wochenende ist es manchmal schwierig, wenn wir selber auch ein Spiel haben.
Ja, weil du bist ja auch gebürtiger Berliner. Wahrscheinlich wirst du immer Berlin im Herzen haben, oder? Das kann man ja nicht wegradieren.
Nee, das kann man nicht wegradieren. Das wird immer in meinem Herzen bleiben.
Ja.
Genau.
Wir haben das im letzten Jahr, also wenn man mit Menschen über dich spricht, also nicht in dieser Saison, sondern in den Jahren zuvor, dann heißt es immer, der ist wirklich gut. Der ist nicht der Allergrößte, das wirst du schon in deinem Leben schon 40.000 Mal gehört haben, als Basketballer ja mit knapp 1,80 relativ klein, aber du bist halt mega schlau, mega talentiert. Erklär uns doch nochmal, was dazu geführt hat, den Sprung dann doch von Berlin weg zum Gehen. Was war der Auslöser? Was waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass es hieß, okay, ich gehe zu BG Göttingen?
Also ich habe mit 17 Jahren habe ich bei Alba einen 3-Jahres-Ausbildungsvertrag unterschrieben. Da bin ich noch zur Schule gegangen und war sehr zufrieden dort und konnte mir vorstellen, die nächsten 3 Jahre bei Alba weiterzuspielen, beziehungsweise dann bei Bernau mit der Doppellizenz. Ja. Und das war ein Riesending für mich. Also die 3 Jahre habe ich extrem genossen und habe da sehr viel lernen können, insbesondere unter Ito die letzten 2 Jahre. Und dann jetzt in der letzten Saison, zum Ende hin, habe ich mich mit Albert zusammengesetzt und wir haben uns halt so ein bisschen, wir haben besprochen, wie es weitergeht. Da kam halt das Zeichen von Albert, dass er nicht bei Albert weitergehen sollte. Dass sie für mich keinen Platz haben im Team nächstes Jahr. Und da war für mich dann ganz klar, dass es ein anderer Verein wird, dass der nächste Schritt jetzt kommen muss. Und dann hat man sich halt umgeschaut. Dann haben ein paar Vereine angefragt. Ich habe mich mit der Familie zusammengesetzt und meinem Agenten zusammengesetzt. Und dann mit Göttingen eine sehr gute Wahl bisher getroffen.
Ja. Ja, das ist natürlich ein aufregender Schritt in der Hinsicht gewesen, weil, also ich habe dann ja unter der Saison ab und zu auch mal mit Johann Reuekas gesprochen, also den ich als Coach da wirklich sehr schätze, weil der immer wieder schaut, wie es den Spielern so geht und der sagt ungefragt, also da redet man gar nicht über Bennett Hund, der sagt ungefragt, der Bennett, der ist super. Spürst du diesen Rückenwind, den du da vom Trainer hast, der wirklich auch, ja, einfach hinter den Kulissen von dir schwärmt und von deinem Talent spricht. Merkst du, dass der dich gut findet irgendwie?
Also erstmal freut mich das natürlich jedes Mal, wenn Johann mich lobt irgendwo. Aber ja, das spüre ich auf jeden Fall. Johann ist ein super Trainer. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir kommunizieren viel, wir reden viel nach jedem Spiel, vor jedem Spiel, in den Trainings. Ich kann extrem viel von ihm lernen. Und er sagt mir immer wieder, dass er mir zu 100% vertraut. Mhm. Und das spüre ich halt auch im Training, im Spiel. Und das gibt mir auch mit so das Selbstvertrauen.
Ja. Bevor wir darüber reden, warum ihr jetzt die letzten Wochen dauernd gewonnen habt, würde ich trotzdem gerne mit dem Saisonbeginn einsteigen. Denn auf deiner Position spielt ja auch Kian Anderson. Das ist ja sozusagen ja, der Konkurrent, wenn ich das so sagen darf, ja, weiß ich nicht, aber ja, ist ja natürlich derjenige, der als Go-To-Guy auch verpflichtet wurde. Also das war für Reuekers der Mann, auf dem dieses Team sozusagen, um den dieses Team herum funktionieren soll. Dann gab es aber schon zu Saisonbeginn wohl Knatsch. Also zwischen Kian und dem Coach, und Kian war nicht richtig vorbereitet und hat das alles so ein bisschen nicht so genommen, wie man es machen wollte. Wie hat sich das zu Saisonbeginn ausgewirkt, weil du ja sozusagen der Backup dann bist? Also hast du dann einfach automatisch mehr die Rolle ausgefüllt? Hast du das als Chance auch gesehen, dass da irgendwie mit Kian Anderson am Anfang nicht so funktioniert hat?
Ja, klar sieht man das dann als Chance, wenn man mehr Vertrauen auf dem Feld bekommt. Aber ich habe mir darüber jetzt gar nicht so große Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe einfach das gemacht, was ich machen sollte oder was ich machen will. Und wenn ich auf dem Feld stehe, dann gebe ich alles, dann versuche ich so gut es geht, meinen Job zu machen. Und ob das jetzt 10 Minuten sind oder 30 Minuten, wie es am Anfang der Fall war, das ist mir dann am Ende, da kann ich versuche nur das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Leistung, meine Einstellung. Und klar war das schon was Besonderes am Anfang der Saison, weil ich in die Saison reingegangen bin, das erstmal nicht so erwartet habe, dass ich von Anfang an so viel Vertrauen bekomme, so viel spiele. Aber ja, ich habe das als Chance wahrgenommen und freue mich natürlich über jede Minute, die ich auf dem Feld stehen kann.
Eines deiner besten Spiele und überhaupt eines der besten Spiele eurer Mannschaft war ja das Auswärtsspiel in München, was ihr eigentlich hättet gewinnen müssen.
Ja, stimmt, das war
durch den Buzzerbeater von Koppel raus. Mhm. Reuekers hat nach dem Spiel gesagt, das war für ihn die emotional schlimmste Niederlage seiner Karriere. Jetzt warst du unmittelbar in diesen letzten Spielzug involviert, der Bayern, weil du weggerutscht bist gegen Maodolo.
Ja.
Und der Typ den Pass rausspielt zu Koppel und der das Ding reinmacht. Verfolgt dich sowas noch, dass du irgendwie denkst, wäre ich da nicht weggerutscht, hätten wir in Bayern gewonnen und ich fühle mich ganz schlecht und ich bin schuldig, oder kannst du das abhaken?
Wie hast du es denn erlebt auch? Weil es war so von außen schwer zu beurteilen, was genau passiert ist in dieser Verteidigungssequenz für dich.
Es ging alles relativ schnell. Also ich habe die beiden Freiwürfe gemacht und dann ist Maodo mit echt viel Speed da Full Court angekommen. Ich glaube, rechts von mir wollte noch Monroe einen Block stellen. Da habe ich mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt und bin ein bisschen nach rechts gegangen. Und dann sehe ich, wie Maodo sozusagen zur Baseline vorbei drive. Da will ich den Schritt wieder nach links machen und rutscht da weg. Und dann liegt man da und auf einmal ist alles in Zeitlupe. Also man sieht, wie die Zone frei ist. Ja. Denkt man natürlich, ey, der macht jetzt da ein Layup. Dann sehe ich, wie meine ganzen Teammates da auf ihn raufspringen. Ich mal, okay, gut, ich habe die Hilfe bekommen und dann kommt der Pass raus zu Koponen und dann ist der Ball in der Luft und das fühlt sich an wie Zeitlupe und man hofft einfach nur noch, kann nichts mehr beeinflussen, hofft, dass der daneben geht. Dann geht er natürlich rein, das war schon echt bitter. Das verfolgt einen ein bisschen, ein paar Tage. Mhm. Die Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Die Szene, die hatte ich schon in meinem Kopf hunderte Mal lang gelaufen, aber das hakt man dann ab. Und sobald dann das nächste Spiel kommt, ist der Fokus dann auf dem nächsten Spiel. Und mittlerweile denke ich daran nicht mehr.
Ja, scheinbar auch das gesamte Team nicht mehr, denn plötzlich gewinnt ihr ja Spiele quasi wöchentlich und jetzt auch noch mit dem großen Knall gegen Alba Berlin, ganz frisch der Sieg gegen deinen Ex-Club. Den hast du ja wahrscheinlich mit einem Lachen und einem weinenden Auge gesehen, denn ausgerechnet in dem Spiel war jetzt Kian Anderson so gut, dass für dich gar nicht so viel Einsatzzeit übrig blieb. Wie hast du das Spiel verfolgt und warst du auch trotz des Sieges hinten raus so ein bisschen grantig, dass du nicht so viel gespielt hast hinten raus?
War natürlich ein Riesenspiel für mich. Also meine Motivation war riesig. Ich habe mich total aufs Spiel gefreut, natürlich auch gefreut, meine alten Teammates wiederzusehen. Und das war, glaube ich, auch für die Fans ein Riesenspiel. Schon gegen Frankfurt gewonnen und jetzt nochmal so ein Highlight gegen Alba. Also die die Stimmung in der Halle war extrem gut. Und ich habe das Spiel genossen. Wie viele Minuten ich jetzt am Ende auf dem Feld stand, war mir relativ egal. Wir haben das Ding nach Hause geholt und das habe ich auf jeden Fall genossen.
Das hört der Trainer gerne, dass du da nicht mit einem Grummeln gesessen bist. Obwohl, ich glaube, so 5% Grummeln, die sind auch völlig normal übrigens, Bennett. Also gehört ja auch dazu. Wir haben es oft an dieser Stelle schon thematisiert mit vielen Spielern. Einsatzzeit ist für die allermeisten von euch schon so ein bisschen das A und O. Und das ist auch völlig normal, dass man da mal, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Das ist natürlich was sehr Wichtiges, auch für die Entwicklung. Ich bin noch jung. Aber sowas nutze ich dann eher als Motivation.
Ja.
Dass ich sage, okay, im letzten Spiel habe ich nicht so viel gespielt. Okay, jetzt kann ich die nächste Woche härter trainieren. Ich wurde am Wochenende nicht so viel belastet. Jetzt kann ich noch eine Einheit mehr machen in der Woche.
Der Rhythmus hat sich ja trotzdem verändert. Ich meine, bei Alba Berlin, das war eine Mannschaft, mit der hast du letztes Jahr BBL gespielt, Eurocup gespielt, du hast für Bernau 24 Spiele absolviert, du warst ja nur Basketball, nur unterwegs und da und ein Video gesehen.
Und in einer Riesenstadt auch noch
dazu. Ja, in einer Riesenstadt. Ja. Jetzt, buff, Göttingen.
Göttingen, 120.000 Einwohner.
Einmal die Woche ein Spiel, wenn es hochkommt. Manchmal sogar eine Pause, weil ja spielfrei ist oder wie auch immer. Wie hast du diesen... Unterschied, wie verarbeitest du das? Was
gerade zu Beginn würde mich interessieren, weil das ist ja schon eine große Umstellung, vermute ich mal.
Hast du oft Langeweile oder?
Es ist schon eine große Umstellung, vor allem, weil ich jetzt das erste Mal alleine wohne. In Berlin habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Jetzt habe ich hier meine eigene Wohnung. Also es ist schon jetzt viel Neues in der Saison auf mich zugekommen. Aber klar, auf jeden Fall die größte Umstellung ist so ein bisschen eine andere Stadt, eine eigene Wohnung. Und jetzt
alles selber machen, Haushalt schmeißen.
Genau. Das musste ich jetzt erstmal alles lernen, aber damit komme ich ganz gut klar. Und auf jeden Fall ist es schon eine Umstellung, dass wir nicht so viele Spiele haben. Also ich weiß noch, dass es bei Alba, und das hat sich ja jetzt bei Alba noch verschlimmert eigentlich, oder was heißt verschlimmert, ist einfach noch extremer geworden, dass die kaum trainieren. Das war letzte Saison auch so. Da hat man ein Spiel am Wochenende gehabt und dann am Dienstag, Mittwoch geht es gleich mit Eurocup weiter. Und das ist hier natürlich schon anders. Also wir haben immer, jetzt ausgenommen Frankfurt-Alba, da waren nur 2 Tage dazwischen, haben wir eigentlich immer eine komplette Trainingswoche, wo wir uns auf den Gegner vorbereiten können. Das ist natürlich, es hat Vorteile und Nachteile. Also ich finde, wenn man eine Niederlage einstecken muss oder irgendwie schlecht gespielt hat, dann will man unbedingt direkt das nächste Spiel haben. Wenn man einen guten Sieg einfährt, dann ist es auch kein Problem, das noch ein bisschen länger zu genießen.
Ja.
Aber klar, das ist schon eine Umstellung, aber ich sehe das jetzt nicht irgendwie negativ.
Also, ja.
Wir haben immer viel Zeit, uns vorzubereiten auf den Gegner. Und ich glaube, das hilft uns auch. Und das sieht man jetzt in den letzten Spielen, dass wir da immer mit viel Energie spielen konnten, immer frisch waren, immer ganz gut auf den Gegner eingestellt.
Ja. Ich würde mit dir gerne noch über die beiden Trainer sprechen, die du jetzt erlebt hast, also Aito und Rojekas. Ich glaube, dass die, wenn ich mir das so recht überlege, unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen würde uns interessieren, diese Sache, die bei Aito immer wieder genannt wird, dass er junge Spieler besser macht, was er da genau macht, wäre eine ganz spannende Sache. Und wie der Unterschied ist dann zu Rojekas, den ich übrigens sehr, sehr schätze. Er geht nur nicht zu Interviews hier in den Podcast. Der möchte sie nicht in den Vordergrund stellen. Deswegen.
Könne probiert schon jahrelang.
Ich versuche es jahrelang. Der sich aber auch nicht scheut, mal einen Spieler wie jetzt Darius Carter öffentlich hinzuhängen und zu sagen, der ist zu fett. Der hat einen Body-Fat-Index von 88. Pff, der spielt nicht. Also was ja bei Ito überhaupt niemals vorkommen würde. Wie erlebst du diesen Unterschied von der Herangehensweise dieser beiden Coaches?
Ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Monaten auch viele Gemeinsamkeiten der beiden Coaches herausgefunden habe. Zum einen sind beide Trainer extrem detailverliebt, sage ich mal. Also extrem, die achten extrem auf Details. Ich glaube, Johann ist einer, der viel auch mit Stats arbeitet, sich die Spiele zigtausendmal nochmal anguckt und auf Kleinigkeiten achtet und Und das ist mir bei Aito in den letzten 3 Jahren auch sofort aufgefallen, was ihn so ein bisschen ausmacht, dass er auch Spieler sehr schnell und sehr viel besser machen kann, ist, dass er viel auch im Training an Details arbeitet, an Passwinkeln, an Ballhandling, an Variationen, wie man cuttet, wie man Fakes macht, irgendwie Passfakes und sowas. Ich glaube, das macht Aito aus. Und da ist Johan relativ nah dran auch, dass er viel mit Details und Stats arbeitet und so. Mhm. Klar ist Aito so ein bisschen der ruhigere Typ. Johan kann da durchaus mal lauter und auch deutlicher werden. Aber ich schätze beide Trainer extrem und habe die Zusammenarbeit mit Aito die letzten 2 Jahre sehr genossen und genieße jetzt sehr die Zusammenarbeit mit Johan sehr. Mhm.
Dann kommen wir noch zum Abschluss zu unserem beliebten Kategorie bei Interviewpartnern, Gesprächspartnern, die noch sehr jung sind. Der Ausblick in die Zukunft. Was steht denn da so im Kalender bei Bennett Hund im Jahr 2000?
Kommt gar nicht, die Fee mit den Wünschen hätte ich jetzt erwartet.
Die Fee mit den Wünschen kommt vielleicht ganz am Ende.
Ah, okay, cool.
Aber gibt es da so Ziele? Gibt es da als Berliner den engen Kontakt zum Bundestrainer? Gibt es da, oder denkst du dir, weißt du was, das Wichtigste ist das nächste Spiel gegen XY und das Training gleich am Nachmittag?
Ja, also zurzeit bleibe ich im Moment da. Ich denke noch nicht viel an was kommt irgendwie nächste Saison oder in 5 Jahren. Mhm. Also klar, ich bin sehr ehrgeizig und ich habe Träume. Aber so mein tägliches Ziel, aber auch so mein langfristiges Ziel ist einfach besser zu werden. Jeden Tag, jede Saison und am Ende meiner Karriere mir nichts vorwerfen zu können. Also ich will am Ende meiner Karriere sagen, ich habe alles getan, um ja die bestmögliche Version von mir selbst zu sein.
Oh.
Und wo das dann am Ende steht, das weiß nur die Zukunft.
Aber du hast Träume.
Auf jeden Fall, ja.
Sag doch mal einen.
Und es ist ja auch nur ein Einjahresvertrag jetzt aktuell. Habe ich das richtig?
Genau, ich habe einen Einjahresvertrag.
Okay. Das heißt, es wird gleich und, spannend, was die unmittelbare Zukunft ja auch betrifft.
Ja.
Unmittelbare Zukunft, nicht absteigen mit Göttingen.
Ja, und das sieht gut aus.
Das sieht im Moment ganz gut aus und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und wer weiß, wenn wir so weiterspielen, was da noch so geht diese Saison.
Dann lass uns doch noch an einem Traum teilhaben, den du so hast vorm Einschlafen und denkst, ja, wach, wäre schön, wenn...
Schaust du mehr Euroleague oder mehr NBA?
Lass mich doch mal eine Frage beantworten.
Ich schaue mehr Euroleague als NBA. Klar hat man Träume. Euroleague wäre ein Traum, mal ein Euroleague-Spiel zu machen. Nationalmannschaft wäre auch ein großer Traum, mal ein Länderspiel zu machen mit der Nationalmannschaft. Das sind so 2 Träume, die ich habe, für die ich auch jeden Tag aufstehe und in die Halle gehe und an mir arbeite.
Oh, ich meine, das Nationalmannschaftsfenster, Schröder und Loh werden auch nicht immer da sein. Wer ist da noch im Weg auf der Point Guard-Position als Deutscher? Hilf mir mal.
Gut, Ismet ist noch da, ne?
Ismet. Ja. Ismet ist da, Jonas ist da.
Jonas ist da, genau.
Ja.
Nelson aus Bamberg ist da.
Nelson ist auch noch im Weg.
Also da laufen schon noch einige gute in Deutschland und Europa. Und
alle in deinem Alter auch, ne? Jonas.
Alle auch in meinem Alter.
Ja, absolut.
Nelson ist auch 21.
Noch umso mehr dann.
Ja.
So viele gute deutsche Point Guards haben wir, das ist ja der Wahnsinn. Ja, Bennett, wir sagen ganz, ganz lieben Dank. Grüße an deinen Trainer. Sag ihm, schau mal, das war gar nicht so schlimm im Podcast mit den beiden Jungs.
Ich sag's ihm. Dankeschön.
Er ist ja mal sehr bescheiden. Er will nicht, dass man über ihn spricht, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich habe mal so reingeschaut, wenn er so seine Stats und so sammelt und das den euch zur Vorbereitung
er hat ja auch
gibt. Das
eines,
ist Wahnsinn.
Eines der legendärsten Interviews gegeben, schon diese Saison, muss man sagen.
Mit unserem Kollegen
Sauer.
Holger Sauer.
Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Bennett, aber daran musste ich jetzt gerade denken. Also apropos Interviews und Johan Reuerkes, wo er eher vom kurzen Satz kam, tendenziell.
Da habt ihr irgendwie total schlecht gespielt.
Ja, das war ganz am Anfang, glaube ich.
Und da.
Das war das erste Heimspiel gegen Braunschweig.
Ah, okay. Was? So früh war das.
Ja. Ah,
das
ja.
Und dann hat er sich so ein bisschen mit unserem Reporter gekäbbelt. Ja. Sehr nett. Ja, Bennett, ganz lieben Dank. Gute Zeit nach Göttingen und auf dass alles gut klappt in diesem Jahr. Wie es dir vorkommt.
Dankeschön.
Ist. Ja? Ja,
vielen absolut. Dank.
Auf bald. Schöne Cheerio.
Grüße. Ciao.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ja, wir haben wirklich viele gute Point Guards.
Ja, jetzt, wenn man es so vor, wenn man es so aufsagt, und Schröder spielt ja unfassbar aktuell. Also, da ist wirklich auf Kurs Sixth Man of the Year. Ja, der Lou Williams gut. Award, wenn er den ausboten kann. Aber der macht ja gefühlt jedes Spiel über 20 aktuell. Ja. Jetzt haben sie gerade verloren gegen Philly. Aber stehen jetzt, glaube ich, bei 20-15 plötzlich oder 20-16.
So, wir sind bei. Wie spät ist es denn? Oh, sollen wir noch unseren Überraschungsanruf machen zum Schluss? Die Idee ist folgende. Also wir haben ja einen Experten. Xandi, schaut mal kurz nach, gegen wen Dallas gespielt hat, damit wir da informiert sind.
Die haben...
Unser Experte Alex Vogel weiß jetzt nicht, dass wir ihn anrufen.
Das mag er gar nicht, glaube ich.
Das mag er auch überhaupt nicht.
Ich weiß nur, dass Doncic Triple-Double gemacht hat. Das habe ich noch gesehen als Headline.
Und wenn wir wissen...
Gegen Chicago.
Gegen Chicago. Ostküstenzeit?
Nee, in Dallas.
In Dallas, okay. Das heißt, wenn er live geschaut hat, ist er jetzt noch müde. Da ist er noch nicht, ist er vielleicht von einer Stunde aufgestanden oder so. Und... Der ist so ein bisschen ruckelig am Morgen, so schätze ich ihn jetzt mal ein, ohne jemals neben ihm aufgewacht zu sein. Aber wir versuchen das jetzt mal.
Oh, 38 von Doncic.
38
schon wieder. Ja. 38, 11 und 10.
Unseren Experten mit reinzuholen, um zu testen, ob er jetzt auch quasi unvorbereitet noch ein kurzes Statement zu der Situation beim FC Bayern München für uns hat.
Ja.
Wir versuchen das jetzt mal. Das ist jetzt sozusagen der Test. Wie gut ist unser Experte Alex Vogel? Kann er auch unvorbereitet? Kann er aus dem Lameng, wie wir im Ruhrgebiet sagen? Bist du da?
Ich bin da.
Ui, schönes Neues.
Ebenfalls.
Alex, wo erwischen wir dich?
Ihr erwischt mich auf dem Weg zu Ikea. Aber
sind die Teelichter ausgegangen?
Nochmal, wie bitte?
Sind die Teelichter ausgegangen?
Unter anderem, aber einiges anderes fehlt auch noch, ja.
Oder willst du einfach Köttbullar essen, du alter Gourmet?
Ja, das weiß nicht, ob das jetzt ein Gourmet unbedingt macht, aber kann man schon mal so reinschieben, ja.
Kann man schon mal so reinschieben, okay. Ja, wir wollten dich einfach mal dein Expertenwissen testen, ob das auch unvorbereitet funktioniert. Und zwar, wie beurteilst du die Trainerentlassung des FC Bayern München?
Es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach zumindest, nach der Entwicklung der letzten Wochen, vor allem in der Euroleague, wo teilweise wirklich kein Team auf dem Platz, auf dem Feld vielmehr stand, wo sie nicht mit der richtigen Körpereinstellung, Körpersprache gespielt haben. Und das war dann schon auffällig, vor allem, weil es nicht nur einmal passiert ist, sondern in dieser Saison auswärts mehrfach, zuletzt dann zu Hause gegen Žalgiris und dann auswärts in Belgrad, wo du überhaupt nicht wusstest, was die Bayern da überhaupt abliefern. Bei einer Mannschaft, die sie eigentlich schlagen müssen, auch alles Verletzungsprobleme mal außen vor. Das war einfach meiner Meinung nach irgendwann nicht mehr wirklich tragbar. Und es ist halt meistens so ein Sport, dass du einen Impuls setzen musst und meistens ist dann der Trainer der gehen muss. Ob das dann am Ende auch wirklich komplett am Trainer lag, das sei mal dahingestellt.
Also Entscheidung aus deiner Sicht nachvollziehbar. Welches Profil sollte der neue Trainer mit sich bringen? Also auch so defensiv orientiert oder sollte man generell vielleicht über eine andere Ausrichtung nachdenken? Was glaubst du, wen werden sie sich da holen?
Naja, also jetzt erstmal hat ja Oliver Kostic übernommen. Der macht das jetzt ja erstmal. Da habe ich jetzt mal gestern Abend schon mit irgendeinem Spieler gesprochen von ihm, der mal unter ihm gespielt hat. Das ist auch ein Spieler, ein Trainer, der sehr, sehr defensiv orientiert ist, aber der vorne vielleicht ein bisschen freier spielen lässt, der jetzt nicht so aufs System orientiert in der Offensive agieren lässt. Ein Trainer, der unheimlich viel Fastbreak haben will. Zumindest war das so damals in der Mannschaft dieser Person. Und ich glaube, es geht jetzt erstmal wirklich darum, dass du wieder eine Mannschaft auf dem Parkett hast. Eine Mannschaft, die einfach ein Team hast, was kämpft. Auch jetzt gegen Moskau, da geht es jetzt gar nicht darum, dass die gewinnen, sondern es geht in erster Linie darum, dass du mal erkennst, dass ein Team auf dem Feld ist, was füreinander kämpft, was füreinander spielt, was nicht die Köpfe hängen lässt, was eine gute Körpersprache hat, damit du die Fans auch wieder immer mal ein bisschen mehr mitnimmst, weil wenn man sich so ein bisschen umhört, war da das Leiden schon immer größer in den letzten Wochen, weil auch Fans haben dafür ja ein ganz gutes Gespür.
Absolut, ja. Müssen Sie vielleicht auch den Spaß am Basketball wiederfinden, hart gesagt, populistisch gesagt?
Ja, total. Also wenn du nicht als Team spielst, dann hast du generell wenig Spaß am Basketball. Irgendwann zumindest, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn du im Basketball ist nun mal ein Teamsport, wenn du nicht als Team spielst und die individuelle Klasse da nicht ausreicht in der Euroleague, um Spiele zu gewinnen, dann hast du auch keinen Spaß. So, und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Auch wenn man mit verschiedenen Spielern spricht, merkst du ja, dass da momentan nicht unbedingt der Spaß ganz, ganz weit vorne ist. Und das gehört irgendwie dann zum Spiel Basketball immer noch dazu.
Ja, dann schauen wir mal, wie sich das am Freitag niederschlagen wird gegen ZSKA Moskau. Du wirst ja auch als Experte wieder dabei sein. Hast du da schon eine besondere Erwartung an das Team, also allein vom Auftritt her? Oder, ich meine, DeMarcus Nelson ist jetzt nicht mehr mit dabei. Stimmt, der wurde auch jetzt entlassen. Ja. Das heißt, rechnen wir jetzt mit der Rückkehr von TJ Bray schon eigentlich gegen ZSKA Moskau? Weil ansonsten wird es ein bisschen dünn.
Naja, also bei TJ Bray muss man, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen. Der hat jetzt monatelang kein Basketball gespielt und die Erwartungen sind ja so unfassbar hoch, die jetzt gerade in ihn gesteckt werden. Und dass du nach einer Verletzung jetzt nicht gleich mega gut zurückkommst und alles funktioniert, was, glaube ich, viele Bayern-Fans sich erhoffen. Ich glaube, davon können wir ausgehen, dass das ein bisschen schwieriger wird, vielleicht auch ein bisschen holpriger. Aber dem muss man jetzt erstmal so ein bisschen Zeit geben, dem TJ Bray.
Der hat noch nie Euroleague gespielt.
Hat noch nicht Euroleague gespielt, genau. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau, auf dem er jetzt agiert. Also letztes Jahr ist er beim Aufsteiger unter Vertrag gestanden.
Ja.
Von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem gibt er den Bayern, glaube ich, mal ein bisschen die nötige Kreativität, auch im Pick and Roll. Ein Spieler, der mal den Ball rauskicken kann. Ich glaube, da leiden auch ein paar Spieler drunter, dass sie da vielleicht ein bisschen wenig Bälle sehen. Und dementsprechend wird der einen positiven Einfluss haben. Wie schnell das passieren wird, müssen wir mal abwarten. Aber die Erwartungen dürfen jetzt erstmal, glaube ich, nicht so hoch sein, wie man da in ihn steckt.
Was wir noch gar nicht thematisiert haben bisher hier, auch wir beiden, Körni, die Bayern haben ja einen neuen Point Guard geholt mit Sanmark Sisko. Jetzt hört man da, also ich habe das noch nie bestätigt bekommen, dass der vielleicht auch schon verletzt ist jetzt oder sich im Training verletzt hat. Weißt du da mehr und ob er auch, was da die Pläne sind mit ihm? Weil er zählt ja auch als Ausländer.
Ja, also die Gerüchte, die waren ja nicht zu überlesen, dass er sich gleich in der ersten oder zweiten Trainingseinheit verletzt haben soll. Aber Näheres weiß ich da auch nicht. Ich habe nur gehört von Bayern-Seite, dass er fit sein soll.
Okay.
Ob er jetzt wirklich fit ist, keine Ahnung. Aber er ist auch so ein Spieler, der vielleicht jetzt ein paar Sachen bringt, die der Nelson nicht gebracht hat. Das heißt wieder diese Kreativität, dass du in die Zone penetrierst, auch mal deinen Gegner schlagen kannst, dass du eine sehr, sehr gute Court-Vision hast, deine Mitspieler besser machst. Ich glaube, das hat den Bayern so ein bisschen gefehlt. Also ein Kopon hat zu wenig wurde für einen Kopon gelaufen. Also was der jetzt wieder in Fechter abgeliefert hat, da musst du mehr für ihn laufen. Auch ein Paul Zipser, für den meiner Meinung nach zu wenig Systeme gelaufen werden, der zu wenig in diese Position gebracht wird, um dann eben erfolgreich zu sein. Ich glaube, was beim Bayern auch ein Problem war, dass wenn irgendwas im Spiel nicht geklappt hat, dass dann die Adjustments gefehlt haben. Das heißt, dass da zu wenig vielleicht reagiert wurde. Wie kannst du das jetzt anders gestalten, dass wir Erfolg haben, zum Beispiel gegen Kaunas das Spiel, die haben ja ganz speziell gegen Monroe zum Beispiel verteidigt, aber wirklich was Neues haben die Bayern da nicht versucht und dementsprechend sind das, glaube ich, zwei Point Guards jetzt, die durchaus was machen können, der Šiško und der TJ Bray und generell, glaube ich, ist ein neuer Impuls jetzt das Richtige.
Ja, Alex, wir müssen feststellen, du bist auch auf dem Weg zu IKEA top informiert und hast die dezidierte Meinung. Wahrscheinlich hast du auch natürlich auch schon das letzte Dallas-Spiel von vergangener Nacht analysiert.
Das habe ich gesehen, ja.
Das hast du gesehen, natürlich gesehen, logischerweise.
Luca Magic.
Ich hoffe, dass du bei der Auswahl bei IKEA jetzt auch genau weißt. Wird es werden die Lichtleiste Olafsson oder das Klappsofa Lundgren? Hast du schon eine engere Auswahl?
Bist du ein Markthallentyp? Bist du am Schluss noch am Start und holst dir den ganzen Quatsch?
Ja, ich glaube, das ist ja jeder. Also, da läuft man dann am Ende durch die Markthalle und findet noch 100 Sachen, die man geil findet. Und dann haut man die sich alle in den Wagen. Ich glaube, da gehöre ich auch eher zu der Kategorie, der das macht. Okay. Aber wir haben jetzt schon einen Plan und ich glaube, das wird ganz gut.
Gut, dann gutes Gelingen.
Oh, schwierigere Analysefrage jetzt noch zum Abschluss. Ganz kurzer Take. Situation in Bonn. Was wird passieren?
Ach du liebe Zeit.
Mhm. Ich glaube, die Bonner schlagen Braunschweig. Ich finde, die Bonner haben in Ulm ein gutes Spiel abgeliefert und ich glaube, die Sache geht da durchaus in die richtige Richtung. Alec Brown hilft denen auch groß gut. Der funktioniert auch mit Bräunig zusammen auf dem Feld sehr, sehr ordentlich, offensiv wie defensiv im ersten Spiel. Und wenn sie nicht 5 von 24 Dreier treffen, dann sind sie in dem Spiel mal ganz, ganz eng mit dabei. Und auswärts in Ulm dann eng mit dabei zu sein, das ist für eine angeschlagene Bonner Mannschaft, wäre dann, glaube ich, schon ganz gut gewesen. Eines ist aber auch klar, die brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. Die müssen jetzt gegen Braunschweig gewinnen, weil irgendwann wird es dann immer schwerer, da unten rauszukommen, ähnlich wie beim MBC.
Also Thomas Pech wird auch weiterhin Coach sein.
Ich wünsche es mir. Ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist, da jetzt weiterhin auf Kontinuität zu setzen, was die Trainerposition angeht und weiter an Thomas Pech festzuhalten.
Das wird man in Bonn, zumindest bei Thomas Pech, gerne hören. So, jetzt aber Alex, dann zieh alles durch, was du dir vorgenommen hast, damit
wir wünschen dir viel Glück.
Den Kopf frei hast für Basketball. Dank.
Viel Erfolg auch.
Danke, ciao,
gute
ciao.
Zeit. So, weiter geht's.
Also er funktioniert auch spontan. Hat das Spiel gesehen. Hat das Dallas Spiel gesehen. Und kann auch zu Bonn was sagen. Naja, er ist Experte, man kann es so sagen.
Was wir noch nicht gemacht haben, ist, dass wir jetzt über den Pokal gesprochen haben.
Wir haben noch nicht über den Pokal gesprochen, wir haben noch nicht über die Trainerneuzugänge in der Pro A gesprochen.
Okay, das sollten wir vielleicht doch noch ein bisschen.
Also Dirk Bauermann ist Trainer bei Rostock.
Genau, aber wir haben natürlich den Magenta Sport BBL Pokal am nächsten Wochenende.
Der steht auch an. Also
mit den Spielen Ulm gegen Oldenburg und Bamberg gegen Berlin.
Das sind die Halbfinals.
Das sind die Halbfinals. Da wir jetzt aber schon 12.12 Uhr haben und wir weit über der Zeit sind, werden wir am kommenden Dienstag.
Was machen wir denn da?
Den Pokal analysieren.
Ah, okay.
Oder?
Ja, klar.
Weil jetzt.
Den FC Bayern analysieren, wie immer. Alter, sind ja nur im Bayern-Podcast. Ja, du schläfst sowieso im Bayern-Bettwäsche können.
Ja, liebe Grüße nochmal an den Bamberg-Fan, der mich letzte Woche angeschissen hat. Ich soll jetzt doch mal neutral Bamberg kommentieren, nicht immer nur pro Bayern. Ich habe jetzt zum ersten Mal zurückgeschissen.
Hast du?
Ja, ja.
Wow.
Normalerweise
am Komplatz, oder wie?
Nee, im Vorbeigehen.
Im Vorbeigehen?
Ja, ja.
Da bist du angepestet worden.
Erzähl mal. Das passiert öfter. Ja, ja.
Dass du nur pro Bayern machst.
Ja,
oder pro Bayern.
Oder je nachdem. Genau. Mhm. Also, und da habe ich jetzt, dann winke ich meistens oder sag schönen guten Tag.
Nee, überhaupt nicht.
Aber diesmal habe ich zurückgeschissen.
Was hast du gesagt?
Dass er aufpassen soll, was er sagt.
Wirklich so gleich?
Ja.
Und dann?
Den Scheibenwischer gemacht.
Den Scheibenwischer?
Ja. Schöne Grüße. Ich kann es nicht mehr hören. Also wer mir unterstellt, pro Bayern zu sein, der hat definitiv einen an der Marmel. Und das nehme ich auch nicht zurück. Das sage ich jedem auch ab sofort ins Gesicht. Auch könnt ihr auch gerne mit Selfie aufnehmen. Hier Videofunktion. Ich sag's euch in euer Smartphone rein, wenn ihr mir alle sagt, ich wäre pro Bayern und würde so kommentieren vor allen Dingen.
Agro-Jahr.
2020 wird das Agro-Jahr.
Oh, wirklich?
Ja, wir werden jetzt mal aggressiver. Die wollen doch nicht mehr weichgespült sein. Das ist doch.
ja,
es geht jetzt mal ein bisschen
flow.
Zur Sache.
Let it flow.
So, das war's für heute, oder? Hast du noch irgendwelche Dinge im
Boulevardbereich? Nee, wir machen alles nächsten Dienstag. Wir müssen jetzt wieder so. Ich im Boulevardbereich.
Ja, irgendwelche Trivias.
Bisschen reindriven ins neue Jahr. Ich habe keine Trivia, ich habe keinen Corner 3. Vorschläge dafür bitte an abteilungbasketball@gmail.com. Da bin ich sehr offen, vor allem was Corner 3 Vorschläge betrifft. Da kommen auch ein paar gute rein. Ich habe jetzt nicht direkt. Es waren keine zu. Die waren nicht gut genug, sagen wir so.
Kritik an den Abdis!
Kritik war es nicht. Wir weisen noch hin auf die Aktion sprungball.org, Körni, ja? Du hast das gestern geretweetet. make Sprungball great again. Ich weiß noch nicht, wie ich stehe dazu, weil ich auch glaube, dass es... ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Es gibt eine Petition, die ist erreichbar unter www.sprungball.org.
Abschaffung des Einwurffalls im Basketball.
Ja, von unserem Powerhörer Benjamin P. Schöne Grüße an der Stelle. Nicht aufgeben. Du bist Befürworter.
Ich habe die Petition bereits unterschrieben.
Du hast sie bereits unterschrieben.
Natürlich. Okay, ich hasse den Einwurffall. Er ist sinnlos. Ja. Im Jugendbereich mag es sein, aber im Profibereich ist er sinnlos.
Ja, ich glaube einfach, dass du zu viel. Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema.
Nein, es ist super simpel. Er ist sinnlos.
Okay, man muss wieder mehr Richtung NBA schauen. Da passiert es ja immer noch. Und ich habe immer das Gefühl, Bälle werden schief raufgeschmissen. Coach Koch übrigens großer Gegner. Den rufen wir nächste Woche an. Überraschungsanruf, Coach Koch, Thema Sprungball und seine Argumentation. Ich weiß, dass er dagegen ist.
Gegen den Sprungball?
Ja, das weiß ich.
Ich habe ihn noch nie gemocht.
Den Coach oder den Sprungball? Nein, also bitte gerne Vorschläge zu Corner 3. Bist du noch... Ich hätte eigentlich... Top 3 Neujahrswünsche oder Neujahrsvorsätze.
Es gibt keine Vorsätze. Ich habe keine Vorsätze. Nein, habe ich nicht.
Gibt es nicht?
Nein!
Warum?
Weil das sinnlos ist. Die alten Vorsitze sind noch unangetastet, also gibt es keine neuen.
Man nimmt sie mit ins neue Jahr. Ja. Ansonsten auch gerne, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, eine Bewertung im iTunes-Store hinterlassen, was unseren Podcast betrifft. Das hilft uns. Dann werden wir mehr gehört und verbreitern die Wahrnehmung unseres geliebten Hallensports, des besten aller Hallensportarten.
Dann sagen wir, das war's für heute. Wir verabschieden uns mit unseren Namen, wo wir am Anfang gezögert haben oder nicht.
Mein Name ist Michael Körn, ich bin Kommentator des FC Bayern Basketball.
Gut, bis nächste Woche. Cheerio.
We treat people here with complete respect. This is Germany.